denn im Unglück altern die armen Sterblichen früher. Das sagt Penelope zu einem Bettler, um zu erklären, dass Kummer, Leid und Sorgen uns alle schneller altern lassen. Und ich kann es ja auch etwas nachfühlen, wenn ich in die Kommentare auf Social Media zu Christopher Nolans Version von der Odyssee blicke. Und ironischerweise ist ein Grund dafür, dass in Nolans Film natürlich niemand so reden würde. Die Frage ist nur, ob es auch trotzdem so gemeint ist und was das dann über uns aussagt. Und damit herzlich willkommen zu Nerd und Kultur. Hi Yves, es steht eine große Odyssee bevor.
Hey. Oh, Mann. Ich habe schon fast keine Lust mehr, über den Film zu sprechen und es hat irgendwie gar nichts mit dem Film zu tun. Aber das ist alles ein Thema für später. Schön, dass du wieder da bist. Weißt du, war so krass, die letzte Aufnahme, die wir hatten, war ja ohne dich und sie war ein wenig unstrukturierter als mit dir. Obwohl ich
kann
ich
mir gar nicht vorstellen. Wie kann das denn passieren?
Ich finde, wir haben das trotzdem ganz gut gemacht, weil wir haben immer Sachen abgearbeitet, Thema für Thema, aber wir hatten halt gar nichts, nicht mal Notizen. Aber ich bin danach so unfassbar krank geworden. Man hört in diesem Podcast schon, wie meine Stimme einfach von Satz zu Satz weniger wird. Und ich hatte ja kurzzeitig jetzt wirklich Fieber und bin jetzt wieder einigermaßen auf dem Dampfer, viel zu früh wieder auf Arbeit gewesen. Aber freue mich, dass du wieder da bist und dieses Schiff mit mir segelst, wie man so schön sagt. Und ja, wir sind zurück zusammen, denn Nerd ohne Kultur oder Kultur ohne Nerd, diesmal geht es definitiv um beides, geht einfach nicht ohne Marco. Hi Marco.
Schön, dass du gesund zurück bist, einigermaßen gesund und erstarkt wieder. Jetzt können wir diese Odyssee angehen. Und das ist auch wirklich eine Odyssee.
Ey, ich konnte ja, ich lieb's ja in meinen Videos immer meine diversen Stimmeimitationen zu machen. Und das konnte ich jetzt so krass nicht, bis mir im Odyssee-Video aufgefallen ist, ich kann eine Stimmeimitation richtig gut machen, gerade wenn ich erkältet bin. Und die kennst du. Sonst würde ich sie nicht machen. Und zwar ist es die deutsche Stimme von dem Typen aus Independence Day, der sagt, David, ich muss meine Mutter anrufen.
Ja. Und was hat das jetzt mit Odyssee zu tun?
Es ging einfach nur darum, dass meine Stimme immer noch angeknackst ist für alle da draußen.
Ich habe für einen kurzen Moment gedacht, gibt es in der deutschen Fassung jemanden, der so redet? Ich habe halt die englische gesehen, deswegen konnte ich das jetzt nicht mit Sicherheit sagen, weil ich nicht wusste, was für eine Fassung du gesehen hast. Das wäre jetzt die perfekte Überleitung gewesen. Aber normalerweise an der Stelle im Podcast, wenn Marco die Struktur gemacht hat, ist ja immer die Grundfrage, wie stehen wir eigentlich zu XY, in dem Fall zu Christopher Nolan? Würde ich dich jetzt eigentlich fragen, wenn wir das jetzt nicht schon stundenlang ausdiskutiert hätten, in unserem ganz großen Podcast Nolan Ranking. Hört da gerne mal rein, wenn euch interessiert, wie wir grundsätzlich zu Christopher Nolan stehen, weil das ist nicht ganz so fanboyig, wie du ja auch in deinem Video gesagt hast. Wir waren ja schon sehr kritischer.
Mhm. Also, ich mag ihn total gerne. Ich finde, es ist random, dass es in letzter Zeit, weißt du, es ist so cool geworden, auf ihn einzuprügeln und ihm Scheinintellektualität vorzuwerfen. Und das in einem Zeitalter, wo objektiv das Blockbuster-Kino dümmer und IP-lastiger wird, hat er zumindest sowas. Und hat er zumindest ein Faible für Handwerk und handgemachte Filme. Da denke ich mir, ey, willst du das wirklich jetzt vergleichen mit Ant-Man and the Wasp Quantumania? Weißt du, was er macht? Willst du das jetzt wirklich vergleichen mit Thor Ragnarok?
Also, to be fair, ich gehöre ja auch zu den Kritikern, als Tenet rauskam. Ich hatte aber, ich hätte nicht gedacht, dass ich da oder mittlerweile auf einen Zug aufspringen würde, der bedeutet, Christopher Nolan ist overrated oder was auch immer. Aber das fand ich schon damals. Also ich fand ihn overrated in einer bestimmten Sache, nämlich sein Storytelling, wenn es um Exposition Dumping geht. Da war er für mich das Musterbeispiel, wie man es sich macht. Da war Tenet für mich das Musterbeispiel, dass er doch nicht so meisterhaft ist, wie ich gedacht habe bis dahin. Ich finde, das hat
er mit Oppenheimer.
Genau, dann kam Oppenheimer, dann hat er das für mich revidiert. Ich habe das so hart zurückgenommen. Er kann das schon. Ich meine, es ist immer noch einer seiner Kardinalsfehler, den er in vielen seiner Filme macht. Aber ich nehme das zurück. Für mich ist er jetzt doch ein absoluter Meister in dem, was er kann. Und ich möchte nichts anderes behaupten. Ich habe selber so eine Reise, eine Odyssee mit Christopher Nolan. Ich weiß auch, wie ich zu den coolen Kids gehörte, die mit Memento diesen Geheimtipp entdeckt hatten damals vor 20 Jahren. Und dann jedem erzählt haben, ihr müsst diesen Film sehen. Aber es ist halt schon lange kein Geheimtipp mehr. Genau wie alles andere, was Christopher Nolan auch macht. Ich weiß noch, wie ich einer der wenigen war, weil sich wirklich damals nicht so viele Leute interessiert hat. Batman Begins war ja auch noch relativ nischig für einen Superheldenfilm in den Nullerjahren. Es kam erst durch The Dark Knight, durch das Durchbrechen der Milliardengrenze, hat Christopher Nolan komplett anderes Bekanntheitslevel erreicht. Und da hat sich auch so diese Öffentlichkeit gegen ihn anders eingestellt.
Und halt auch durch die Popularität von Batman Begins, weil der hat ja so krass gutes Word of Mouth gehabt und auch war ja so ein Hit auch dann im DVD- und Blu-ray-Verkauf, dass das Sequel nochmal Next Level war. Und natürlich die ganze Kontroverse damals rund um den Joker. Es war ja eine Riesenkontroverse, dass Heath Ledger gecastet wurde. Ich erinnere mich an die Brokeback Joker-Posts.
Was ich auf so einer persönlichen Ebene jetzt eben auch durch Social Media, genau das Gegenteil von dem Negativen, was er gerade alles abkriegt, das Positive, all diese Interviews, wie oft er ja Reporter oder Content Creator hinter die Kulissen mitnimmt und ihnen zeigt, wie der Film geschnitten wird, was er sich dabei gedacht hat, stundenlang in Podcasts Rede und Antwort steht über die Art, wie er an Filme rangeht, das liebe ich absolut an Christopher Nolan. Also ich könnte ihm stundenlang zuhören.
Ja, um jetzt nicht gleich in die Kontroverse reinzuspringen, weil es kommt ja so oder so noch. Mhm. Christopher Nolan scheint gutes Mediatraining zu haben. Lupita Nyong'o, ohne Witz, wer ihre Interviews sieht zu diesem, und ich liebe die Frau, muss ich dazu sagen. Ich habe sie schon mal interviewt, sie ist sausympathisch und sie ist eine tolle Schauspielerin. Okay, es ist jetzt gar nichts Persönliches, was ich jetzt sage. Ihr Interview war fucking dumm. Also was sie von sich gegeben hat, war fucking dumm und hat noch mehr Öl ins Feuer gekippt und klang halt schon wirklich Rachel Zegler-esque, wenn sie in einem Interview sitzt und Homer angreift und sagt, wenn ich eine Frage für dich hätte, wieso hast du denn diesen Frauen so und so wenig Screentime gegeben? Und auch auf die Frauenrollen hat sie so wieder angesprochen. Erstens, weißt du, das Lustige ist, dazu habe ich zwei Sachen zu sagen, bevor wir später über die ganze Kontrolle, aber es ist wichtig, dass ich das anspreche, weil ich es in meinen Videos nicht gemacht habe und weil dieser Podcast ist ja ein Gespräch und ich führe ja nicht selbst Gespräche. Aber ich sag dir, warum ich so krass negativ dazu stehe, aus zwei Gründen. Zum einen, du musst Dinge im Zeitgeist sehen. Wann hat er dieses Gedicht geschrieben, okay? Zweitens, du spielst in diesem Film mit, okay, und es ist und den gäbe es nicht, dein Paycheck gäbe es nicht ohne dieses Poem von ihm. Und drittens, sag mir, du hast die Odyssee nicht gelesen, ohne mir zu sagen, dass du die Odyssee nicht gelesen hast, weil das ist wirklich so eine progressive, woke trainierte Mediasprech, ja. Mhm. Und in 8 von 10 Fällen hast du recht, wenn du das sagst und probierst in deinen Zirkel safe zu sein. Aber in diesem Fall nicht. Die Odyssee ist ein Buch, das getrieben ist von jeder Form von weiblichen Charakter. Du hast das Buch nicht gelesen. Es hat sie auch im Nachhinein zugegeben, dass sie es nicht gelesen hat. Ich so, ja, dann halt die Klappe. Sorry.
So dann dumm. Lass uns mich das jetzt als Überleitung nehmen.
Ja.
Hast du denn die Odyssee gelesen und wie stehst du zur Odyssee?
Mehrfach gelesen. Oh. Und ich hab sie in der Schule lesen müssen.
Aha.
Ich habe sie aber auch privat gelesen, weil früher war ich, ob du es glaubst oder nicht, deswegen, ich glaube, das ist tatsächlich einer der Gründe, warum ich so ein Mythologie-Fan im Gesamten bin. Warum ich auch einer von denen bin, die sich aufregen, wenn ich sage, Kanon bedeutet was und sonst was und Heldenreise ist wichtig und Trials sind wichtig. Als Kind war ich ein riesen, gigantischer griechischer Mythologie-Fan. Ohne Ende. Ich habe Herakles gelesen, nicht Herkules, Herakles. Und aber es ist ja das Gleiche. Das eine ist nur die römische Version, das andere ist die griechische Version. Ich hatte in der Schule deswegen extra Kurse in Geschichte, weil ich das so interessant fand. Liebe diese ganze Mythologie rund um die Götter. Natürlich bin ich dann auch mit diversen Serien groß geworden, ob es Herkules ist oder ob es sogar die Odyssee ist mit Armin Assanti. Kennst du den?
Das ist der. Ja, tatsächlich. Das ist der Bösewicht aus Judge Dredd, oder?
Ja! Wow! Ja, ich bin nicht gerade stolz auf dich. Selten so stolz auf dich gewesen.
Ich liebe Judge Dredd, unterschätze nicht, wie sehr ich diesen Film mag, obwohl er immer so
gut ist. Ja. Und deswegen, ich habe krass viel früher, also Mittlerweile ist einfach sehr viel verloren gegangen von dem Wissen, aber als ich jünger war, habe ich solche Bände und allem von der rein griechischen Mythologie, ich hatte auch so etwas, das hieß, glaube ich, die Mythologie komplex oder irgendwie so, ne? Und dann auch noch in Kompaktversion. Und ich habe das alles ersetzt durch Nerdwissen. Manchmal bin ich traurig.
Du, ich komme da aus der anderen Seite. Ich war als Kind großer Römer-Fan. Was vielleicht auch daran liegt, dass ich aus Rheinland-Pfalz bin.
Asterix.
Nicht mal wegen Asterix. Ich bin nicht der allergrößte Asterix-Fan. Ich liebe aber den ersten Film abgöttisch. Ich liebe den allerersten Film in der Synchronisation aus den 80ern mit Frank Zander. Ich finde den so geil. Auch heute noch. Ich habe den neulich erst gesehen. Ich glaube, letztes Jahr. Also ich bin tatsächlich ganz großer Fan von diesem Film. Aber diese Römer-Fan-Liebe, die kam bei mir mit diesen geilen Was-ist-was-Büchern, wenn du das noch kennst. Ich hatte das Gladiatorenbuch, ich hatte das Römerbuch, ich hatte aber auch ein Griechenbuch. Und ich war als Kind, also wirklich als kleines Kind, großer Römer-Fan. Und ich komme eher von der Seite, deswegen sage ich immer Herkules statt Herakles. Aber bei der Odyssee ist es so, ich musste es nicht in der Schule lesen. Und deswegen habe ich keine so große Verbindung mit der Odyssee, außer natürlich prägt sie dich auch filmisch, also filmgeschichtlich. Ich erinnere mich vage an den Film aus den 50ern von 54 mit, ist der nicht sogar mit Kirk Douglas?
Ja,
ich erinnere mich vage an den Film, dass ich den gesehen habe. Ich liebe aber Oh Brother, Where Art Thou von den Coen-Brüdern, der ja eine Odyssee-Adaption ist. Das habe ich aber auch erst später kapiert natürlich. Aber das Wichtigste, wie die Odyssee mich geprägt hat, ist halt filmwissenschaftlich. Das muss man einfach sagen, das kam mit dem Studium, das kam mit dem Lernen über die Heldenreise, wie die Heldenreise von Odyssee kommt als Blaupause. Und das ist etwas, was mich seit über 10 Jahren beschäftigt. Also, dass ich das auch beruflich eben mit YouTube immer und immer wieder aufgreifen muss, wie Dramaturgie funktioniert. Und das war die Odyssee immer für mich, ohne dass ich es gelesen habe. Was auch ein kleiner Offenbarungseid ist vielleicht, aber ich hatte irgendwie noch nicht den Need, jetzt unbedingt alles nochmal zu lesen, weil die Geschichte kennt man ja. Ich habe mich noch nie mit der Odyssee so beschäftigt wie in den letzten Monaten gefühlt. Ich habe so viel gelernt.
Ich habe mich immer gefreut, wenn ich zu der Odyssee irgendeine Form auch von Parodie gesehen habe. Ich meine, die Simpsons-Parodie war klasse. Es gab zig Sitcoms, die das nachgemacht haben. Es gab sogar, oh Gott, es gab eine Folge, ich krieg die Serie nicht mehr zusammen, von einem Familienvater, oh Gott, jetzt weiß ich, warum es mir nicht eingefallen ist, von der Huxtable-Show, hier, Cosby, wo er an Thanksgiving immer wieder rausgeschickt wird zum Supermarkt, um Sachen zu holen. Und der Weg zurück ist halt auch so eine Anlehnung an die Odyssee, weil es immer schlimmer regnet und sonst was. Und die Odyssee selbst, das ist ja auch so sehr verankert. Ich bin ja auch ein Riesenfan von der Moses-Geschichte. Ich finde, die Moses-Geschichte ist eine der wichtigsten Geschichten zivilisatorisch und dramaturgisch. Das ist ja eine der Geschichten, die wir so krass lieben, ohne zu checken, dass es schon wieder die Moses-Story ist. Also alle, die Planet der Affen-Filme lieben, die neuen, das ist die Moses-Geschichte. Er ist bei den Prinzen von Ägypten groß geworden und hat sich aber für sein versklavtes Volk entschieden. Ist ihr Messias geworden. Also nicht ihr Messias, sondern ist ihr Befreier geworden. Keine Messias-Figur, aber ihr Befreier und Emanzipateur geworden. Mhm. Und gleichzeitig ist ja die Moses-Geschichte die Geschichte, die auch darin mündet, dass der Weg nach Hause, der schnell hätte gehen sollen, 40 Jahre gedauert hat. Und er hat 40 Jahre gedauert und Moses durfte dieses Zuhause nicht sehen. Also er durfte einen Blick kurz drauf werfen, aber dort nicht leben, weil er zugelassen hat, Dinge, die nicht okay sind. Da gibt es sehr viele Parallelen zur Odyssee, sehr viele Parallelen, inklusive wie sich die Männer von Moses verhalten haben. Ich sag nur goldenes Kalb. Also es ist sehr viel damit drin und ich liebe diese mythologischen großen Epos-Stories. Ich liebe sie. Ich liebe ja auch den Charlton Heston-Moses-Film, der ist klasse. Der hält sich übrigens bis heute.
Die Special Effects auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, Charlton Heston hat also sowohl Planet der Affen als auch Moses geprägt. Bei dem Film kommt es aber eben auch drauf an, welche Version man ihn gesehen hat. Und deswegen muss ich dich ganz kurz fragen, welche Version hast du ihn denn in der Pressevorführung gesehen?
Ich bin mir ziemlich sicher, es war die 70mm-Version. Es war nämlich nicht die IMAX-Version, weil die IMAX-Version bei uns nur im UCI Lux gezeigt wird und wir alle im Zoopalast waren. Was ich dir sagen kann, ist, was ich ewig nicht mehr hatte, und das hat auch zu einem bestimmten Vibe geführt vor dem Film. Es war das erste Mal in meinen, wie lange mache ich das jetzt? Also richtig beruflich, 10 Jahre? 10 Jahre.
Auch ungefähr, ja.
Es war das erste Mal, dass die Schlange vom Zoopalast bis nach draußen ging. Bei einer Pressevorführung. Das ist crazy. Die letzte extrem lange Schlange, die, obwohl die auch zum Ausgang ging, aber da war ich so früh da, dass ich davon nichts mitgekriegt habe, war Wicked 2.
Wicked 2? Ach so, aber das war eine von den Pressevorführungen, wo man Leute mitnehmen darf, ne? Die muss man ja immer ausklammern. Ich bin mir relativ sicher, man dürfte Leute mitnehmen.
Das wollte ich niemandem antun.
Weil das hatte ich bei Barbie zum Beispiel, auch super volle Pressevorführung, also super, super voll bis zur letzten Reihe, aber es war eine Pressevorführung, in der man Begleitungen mitnehmen durfte. Sowas gibt's ja auch hin und wieder, wenn das so als Abendevent, Schrägstrich, teilweise sogar als Fanscreening präsentiert wird. Also bei Barbie war es auf jeden Fall so. Aber bei Pressevorführungen, wo man niemanden mitnehmen darf, sondern die sehr geheim sind, auch oft nur wenige Tage vor dem eigentlichen Release, ich glaube, die vollste, die ich je erlebt habe, war Star Wars 7, meine ich, in meiner Erinnerung. Und das war wahrscheinlich die vollste seitdem, die ich erlebt habe, also die Odyssee.
Meine erste PV war 2016, das heißt nach Force Awakens, ne? Mhm. Meine erste PV, ich kann dir sogar den Titel sagen, meine erste PV war Zootopia.
Ja.
Ja.
Ja. Aber Zootopia war doch vor Force Awakens, oder?
War der nicht 2016? Ich glaube, der war 2016 und nicht
2016. War der echt 2016? Ja, ja. Warte. Das kann sein.
Ja. Ja, kann auch sein. Ja, 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 der war 2016, weil 2015 war Inside Out der große Animationsfilm, weiß ich noch so.
Okay. Zu der Version. Ihr habt bestimmt die 70mm gesehen, das glaube ich sofort. Also, wir reden gleich über die verschiedenen Versionen. Aber die 70mm-Version ist die, die wir hätten sehen sollen. Also da hat sich jemand von Universal auch vor der Aufführung vor allen Leuten noch mal entschuldigt dafür. Ich wusste gar nicht, dass wir die 70mm gucken, weil ich dachte, das steht nicht in der Presseeinladung drin. Die hatten die 70mm Filmrolle da und das ist ja wirklich so ein riesiger Teller, ne? 3 Stunden Film auf 70mm ist ein riesiger Teller. Und der war da, aber der Ton war nicht da, weil bei analogen Filmen hast du den Ton halt extra. Und der Ton hat sich rechtzeitig zur Pressevorführung geschafft. Also haben wir die ganz normale Digitalprojektion des Films im CinemaScope-Seitenverhältnis gesehen, auf Englisch ohne Untertitel. Das war die Version, die wir gesehen haben. Und weil du IMAX erwähnt hast, ich muss dazu sagen, die IMAX-Version, die man in Deutschland sieht, ist meines Wissens nach auf den Leinwänden, wo sie in diesem 1,43:1 Format läuft, dieses fast quadratische Bildformat, die ist digital. Weil ein analog 70mm IMAX gibt es den Film in Deutschland nicht. Ich glaube, den gibt es in Prag, ich habe gehört in Wien, ich glaube in London. Aber es ist jetzt generell, wo man 70mm IMAX zeigen kann. Ich weiß nicht, ob der Film wirklich so dort läuft. Ich gehe aber fest davon aus, weil es ein Prestigefilm für IMAX ist. Das heißt, die beste Version, in der du den Film in Deutschland sehen kannst, ist einerseits das Original-Seitenverhältnis in digital in großen IMAX-Kinos. In kleineren IMAX-Kinos gibt es so einen Kompromiss zwischen CinemaScope und dem großen Format. Das gibt's auch noch. Zum Beispiel in Berlin. Ich weiß nur nicht mehr, welches Kino, weil ich kenne mich ja nicht so aus. Ich dachte, es war der Zoopalast. Nee. Ist egal. Da, wo haben wir denn Morbius noch mal zusammen gesehen in Berlin?
Den haben wir im UCI Lux gesehen, wo es halt okay. Auch IMAX gibt.
Ja, ja, genau. Da ist das, glaube ich, aber da müsst ihr Berliner mich korrigieren, ich glaube, da läuft es in diesem Zwischenverhältnis zwischen CinemaScope und dem Hochkant-IMAX-Ding. Und dann gibt's die 70mm Analog-Version zum Beispiel, die ich nächste Woche im Community-Screening zeigen werde in einem fast ausverkauften Saal. Es sind nur noch ein paar Handvoll Plätze da. Also crazy. Und ich habe gehört, zu 90% ist auch ein gewisser Eve dabei.
Yes. Also freue mich. Vielleicht springe ich danach einfach auf die Bühne, mach Blödsinn, um dich wieder zu drücken und dann verpisse ich mich wieder. Aber ich habe keinen Gig, keinen Auftritt, ich bin da nur als dein Freund da und Supporter von dir.
Ja, wenn du hättest sicher zusagen können, wärst du mit mir auf der Bühne gewesen, hätte ich das auch jedem gesagt. Und so ist es halt zu 90%. Ihr wisst Bescheid, Link ist in den Shownotes. Ich krieg kein Geld dafür, ist keine Werbeveranstaltung. Weder das noch hier jetzt im Podcast. Und dann gibt's halt noch die, es müsste auch bestimmt eine 35mm Analogversion geben, aber ich wüsste nicht, wer das zeigt. Es gibt natürlich die Digitalprojektion. Es gibt sehr verschiedene Versionen von dem Film. Und leider muss man sagen, ist in den meisten Ländern den Leuten verwehrt, die Traumversion von Nolan zu zeigen. Und das ist bei dem Film auch deswegen so besonders, weil er es ja wirklich so analog aufgenommen hat. Und man kann es auch nur so gucken. Also es gibt's auch, ja, wer weiß, ob das jemals auf Blu-ray so veröffentlicht wird. Vielleicht früher oder später irgendwann auf irgendeinem Medium. Aber wer die Odyssee so sehen will, wie Gott oder Nolan es intendiert haben, der muss tatsächlich ins Ausland. Schade. So.
Ich war übrigens überrascht, weil du mich gefragt hast, wie vertraut bist du mit der Vorlage? Mhm. Und ich war richtig überrascht. Ich saß ja neben ein paar Leuten. Also Sebastian ist auch sehr vertraut mit der Vorlage.
Klar.
Dass sehr viele Leute so Basic Beats aus der Story nicht kennen. Also da waren so ein paar Sachen, als die gekommen sind, so. Und ich, ach so, krass, okay, da muss ich doch aufpassen, worüber ich rede manchmal. Also ich sag nur Cersei.
Nee, ich wusste quasi alles, bis auf, ich hatte das mit den Freiern völlig verdrängt. Das ist etwas, was, weil wenn ich an die Odyssee denke, denke ich immer an die Reise und an die Rückkehr und davor natürlich an den Trojanischen Krieg und das Trojanische Pferd. Das sind die Dinge, an die ich denke, wenn ich an die Odyssee denke. Und ich denke weniger daran, was noch mal genau bei der Rückkehr passiert. Und ich habe mich ganz bewusst nicht noch mal eingelesen oder diesen anderen Film gesehen mit Ralph Fiennes. Wie heißt der noch mal? The Return?
Ich glaube schon.
Der heißt in Deutschland ganz anders, die Rückkehr nach Ithaka oder irgendwie sowas. Ja. Aber ich glaube, im Englisch heißt er einfach The Return oder so. Und da hat ja, seitdem ist ja Ralph Fiennes so bufft. Also, der Körper, den er auch zum Teil in 28 Years Later zur Schau stellt, den hat er sich für diesen Film erst antrainiert und ist ja jetzt am Höhepunkt seiner Körperlichkeit in dem hohen Alter. Aber so hoch wird das Alter nicht sein. Wie alt ist Ralph Fiennes?
Der wird jetzt schon Anfang 60 sein, schätze ich mal.
Ich habe mir übrigens, wie du merkst, antrainiert, weil ich das noch mal im Interview gesehen habe, dass man Ralph Fiennes sagt und nicht Ralph Fiennes. Ich sag mein Leben lang Ralph Fiennes und es ist falsch. Er heißt Ralph Fiennes, das wird anders ausgesprochen, warum auch immer. Da gab es eine Begründung für irgendwas Altenglisches, keine Ahnung. Ralph Fiennes ist, ich sag's dir, genau 64 Jahre alt. Fast genau, dieses Jahr wird er 64.
Siehst du? Ja. Weißt du was? Ich nicht mehr groß drum rumreden. Wie ist unser Fazit zu The Odyssey? Let's go.
Ja, also ich kann dir schon mal direkt sagen, und wir nehmen es ja jetzt ein paar Tage auf, nachdem ich die Presseverführung gesehen habe, oder du, das war bei uns beiden am Montag wahrscheinlich. Wir nehmen jetzt an einem Freitag auf. 5 Tage sind vergangen. Direkt nach dem Film war ich sehr unschlüssig, wie ich ihn wirklich, wirklich finde. Ich war sogar während dem Film sehr unschlüssig. Ich glaube, die ersten 2 Akte, obwohl die großartig sind, wie sie gemacht sind, dachte ich nur, ich finde ihn richtig gut. Ich glaube, ich gehe auf Letterboxd 4. Ich bin gespannt, wie der letzte Akt ist. Und der letzte Akt hat mich komplett abgeholt. Der hat den Film für mich auf eine andere Ebene gehoben.
Ich wusste so krass, dass der letzte Akt der ist, den du magst. Ich wusste das. Aber ich finde den zweiten Akt am besten, aber ich finde den ersten am schwächsten. Ich finde den ersten am schwächsten. Den ersten Akt, da war ich kurz davor zu sagen, oh, das ist nicht mein Film. Denn ich habe Probleme mit dem Film, muss ich auch dazu sagen. Für alle, die sagen, sorry, es ist das erste Mal, dass die Kommentare mich gekriegt haben aus ganz einfachen Gründen. Normalerweise kriege ich Kommentare nicht, selbst wenn sie mich beleidigen oder sonst was. Es gibt 2 Sachen, die mich ärgern. Erstens, mir, ja, und ich bin nicht gerade das, was du als politisch korrekt bezeichnest, ja, mir vorzuwerfen, sich im politischen Zeitgeist anzubiedern, ist crazy. Ist einfach crazy. Ich bin der Erste, der selber sagt, wenn ich das zu politisch übergriffig finde und bescheuert. Okay? Also, fuck off. Und zweitens, du bist bezahlt. Ich so,
ja, das habe ich auch so viel gehört.
Universal hat so viele von meinen Videos sperren lassen. Und ich wurde nicht eingeladen zur Premiere. Und ich habe deren, weißt du, also nach deren Logik, ich habe das Jurassic World Franchise als einen großen Club Dino-Scheiße bezeichnet. Und es ist deren wichtigste IP, die sie noch haben. Ja, also das ist dieser Moneymaker, den sie haben. Ohne Jurassic World können sie nicht sowas wie hier Odyssey finanzieren. Das sind deren Save. Diese Dinger machen immer eine Milliarde. Warum? Keine Ahnung. Aber die machen immer eine Milliarde. Selbst dieser beschissene vierte Teil hat eine Milliarde gemacht. Ja. Und ich finde das halt affig. Als nächstes, weißt du, ich habe einmal irgendwie in den letzten in den letzten drei Jahren habe ich, glaube ich, einem Marvel-Film mal wieder ein ziemlich gutes Review gegeben und dann hieß es, du bist zwar von Disney bezahlt. Ich so, ich!
Ja, ich! Lass mich da mal kurz einsteigen. Ich hasse diesen Vorwurf, weil der so dumm ist. Also er ist wirklich dumm. Die Frage ist nur, soll das so provozierend Ragebaity sein, weil offensichtlich funktioniert es gerade, weil ich reg mich auch immer drüber auf, sowas zu lesen. Oder ist jemand wirklich so, also denkt jemand so wenig darüber nach? Weil, guck mal, ich habe dir gerade gesagt, das ist die vollste Presseverführung aller Zeiten. Zumindest der letzten Jahre, die ich erlebt habe. Universal hat wirklich, weil der war ja zwischenzeitlich auf 98% auf Rotten Tomatoes. Die müssen ja dann 98% aller Kritiker bezahlt haben, ihn positiv zu bewerten. Also wie soll das denn, also allein diese logistische Bewerkstelligung und was du sagst, nee, lass mich kurz ausführen jetzt. Und dass du gesagt hast mit dem, die lassen die Videos sperren, also claimen, also sie entmonetarisieren die Videos eigentlich. Also sperren hatte ich jetzt nicht so oft, glaube ich. Wenn wir Trailermaterial benutzen, was affig ist, weil wir kriegen ja Trailermaterial über den Presseserver, wir sollen das ja in unsere Videos einbinden. Und Universal geht jedes Mal hin und sperrt dann diese Videos oder claimt sie und gibt sie dann sowieso wieder frei, weil, ach ja, ist ja versöhnlich, ist das ja besser für die, wenn wir über die Sachen reden. Und nee, nicht mal das tun sie immer. Streng genommen, weißt du, mir wird vorgeworfen, ich würde Geld von denen kriegen, was total affig ist. Und übrigens Schleichwerbung, und Schleichwerbung ist in Deutschland strafbar. Das muss ja ein ganz schön hoher Geldbetrag sein, damit ich mich strafbar mache für einen Filmverleih, den ich, genau wie du, ein paar Mal schon kritisiert habe. Und um jetzt den Punkt zu Ende zu führen, das Video, das ich zu Odyssey gemacht habe, ist auch noch geclaimt worden von Universal. Ich habe kein Placement in diesem Video. Ich verdiene damit keinen einzigen Cent. Welche Ironie ist das denn? Ich verdiene keinen Cent an diesem Video und ich soll bezahlt sein.
Und das Lustige ist, also zwei Sachen dazu noch. Ich suche mir meine Placements so aus. Ich bin so transparent wie möglich. Deswegen, wenn ihr alle zuhört, ich glaube, transparenter werdet ihr das von kaum anderen YouTubern hören, weil Leute sprechen ungern über ihre Werbepartner oder sonst was. Ich bin jetzt so ehrlich, wie ich sein kann. Ja, ich arbeite fast ausschließlich mit Nicht-Filmkunden. Fast ausschließlich. Und warum? Damit ich diesen Interessenkonflikt nicht habe und ihn auch gar nicht erst nach außen signalisieren könnte. Okay? Mein Video war tatsächlich gesponsert von Novium. Das ist ein Stift. Ein Stift. Da steht, enthält bezahlte aber nicht von Universal. Ja, sondern da, ich spreche über einen Stift. Und ohne Witz, Novium, der Stiftfirma, wäre es scheißegal, ob ich gesagt hätte, der Film ist ein Klumpen Scheiße oder er ist gut. Weil denen geht es darum, dass ich über ihren Stift rede. Weißt du? Also wirklich, achtet mal drauf, über was ich Werbung gemacht habe in dem Video. Nicht über Odyssey. Und um das auch noch zurückzubringen, weil es lustig ist, du hast gerade gesagt, denken die, dass jeder Geld kriegt? Ich habe die Argumente gelesen. Die denken, dass Pressevorführungen das gleiche sind wie diese Fanscreenings und Premieren in Amerika, wo jeder dann ein Goodiebag kriegt. Ja, das okay. Denken die. Die uns sowas unterstellen. Ja. Kann ich sagen, nein, ist es nicht. Goodiebags und sowas. Wenn House of the Dragon, also Sky oder jetzt HBO Max, ein riesiges Werbeevent auf die Bühne packt, ja, und uns einlädt, damit wir die Folge gucken. Selbst dann bin ich danach schon vor eine Kamera gegangen und hab gesagt, war scheiße. Dann sage ich, nettes Event, war auch schön. Und unter uns, das Event diesmal war nicht halb so cool wie das von vor zwei Jahren. So, ich bin also nicht mal ansatzweise so cool. Aber ich lasse mich davon auch nicht beschwichtigen. Also selbst wenn mir jemand sagt, hier hast du ein Goodiebag, wie häufig habe ich schon Filme als Exkremente bezeichnet? Also selbst da lasse ich mir in meiner Wortwahl nie einen Maulkorb vornehmen. Und mir irgendwie so vorzuwerfen, mich dem deswegen, das ist eine letzte Sache, die ich dazu sagen will. Diese harte Anti-Woke-Bubble und diese harte Woke-Bubble, jetzt als jemand, der von beiden regelmäßig attackiert wird, kann ich sagen, ihr seid die gleiche Münze, nur die unterschiedliche Seite. Ihr seid genau das Gleiche, muss ich einfach sagen. Ich werde von beiden regelmäßig angefeindet. Ich kenne Leute, die immer nur von einer Seite angefeindet werden. Ich kenne Leute, die von der anderen Seite angefeindet. Ich werde von beiden angefeindet. Als ich Barbie als toxisch bezeichnet habe, wurde ich als Sexist diffamiert. Im Internet. Von irgendwelchen Pennern. Ich so, weißt du, was für ein Gewicht dieses Wort hat? So, du Esel, ja, und jetzt das Gegenteil. Und ich so, das sind auch einfach nur Wörter, die ihr an die Wand schmeißt und Wand schmeißt und Wand schmeißt. Ihr seid es gleich, und das Lustige ist, es wird euch, beide Gruppen, ich hoffe, ihr fühlt euch jetzt auch richtig noch mehr beleidigt, dass ich euch mit den Leuten vergleiche, die ihr am meisten hasst, denn das seid ihr. Ihr seid einfach nur identitätspolitisch getriebene Affen. So, tschüss.
Okay, nach dem Rant, ich will gar nicht so viel weiter drauf eingehen. Es ist auch affig, weißt du, hassen wir etwas, sind wir Hater. Also gut, hassen wir ja auch Hater. Wenn wir es nur ein bisschen negativ besprechen, sind Hass, wir Hater. Wenn wir es ein bisschen positiv besprechen, sind wir bezahlt.
Ja.
Ich weiß auch nicht. Also man sieht an sowas eigentlich ganz gut, wie gesellschaftlich gespalten wir alle doch sind.
Ja.
Aber ich bin schon immer wieder überrascht, wie wenig über solche Argumente nachgedacht wird. Also wie wenig. Weil es ist ja das eine, das einfach reinzuschreiben, vielleicht auch als Beleidigung, wie ich gesagt habe, als Ragebait, ne? Es ist was anderes, wenn ich dann mir auch die Mühe gebe, in dem Kommentar darauf zu antworten, das ganz kurz aufzuschlüsseln, das Argument. Und als Antwort kriegt man noch mehr Verschwörungstheorien, yeah, wenn man in Wirklichkeit doch dahinter denkt. Wo ich wirklich denke, okay, deswegen glauben Leute an Chemtrails. Also irgendwo gibt es zumindest eine gewisse Basis an Menschen, die komplett faktenresistent sind oder auch wirklich nicht nur faktenresistent sind, sondern sich wirklich nicht mit irgendetwas beschäftigen wollen und sich dann hinter dieser Fassade auch verbarrikadieren. Ich beschäftige mich damit, nicht damit, er hat mir die Hände an die Ohren und sagt la la la. Und dann ist es halt so, wie ich es mir denke, egal was alle anderen sagen. Und das ist wirklich, das ist traurig. Ja. Wir reden heute auch über griechische Philosophie. Und ich muss an dieses, was war dieses Gleichnis mit, man geht in eine Höhle und bleibt da drin und kriegt nie was vom Rest der Welt mit. Ich weiß, da geht's eigentlich um was anderes, aber an dieses Bild habe ich gerade vor Augen.
Und weißt du, was lustig ist, dass du gerade auch diese Argumentationskette gehauen hast? Ich kenne die sehr häufig von dem, was man so als progressive Woke-Bubble bezeichnet. Auch diese Fähigkeit zu diskutieren oder ich muss dich gleich canceln. Oder wenn ich antworte, sowas wie, ey, ich war in dem Video sehr nuanciert, ich habe nicht Frauen über einen Kamm geschert, ich habe gesagt, dass ich dieses Writing schlecht finde, weil ich finde es nicht in Ordnung, ein Geschlecht hochzuziehen, während man das andere runterdrückt. Weißt du, das finde ich einfach nicht okay. Ich finde, entweder wir behandeln uns jetzt alle gleich, was vernünftig ist und wirklich progressiv ist und wirklich liberal ist, oder wir sagen, alle Frauen sind schlecht und alle Männer sind schlecht. Und dann sind wir wieder da, wo wir doch eigentlich nicht sein wollen. Ah, du versteckst dich nur hinter irgendwelchen Phrasen, um dich anzubiedern. Und ich, ach, fuck off. Und dann am Ende, ja, aber am Ende bist du doch eh nur ein Mann. Und ich, das ist kein Argument. Das ist kein Argument. Also sorry, das ist kein Argument gegen irgendwas. Ja, du hast meine Identität benannt, kriegst einen Keks für. Aber das ist kein Argument für irgendwas. Und jetzt sehe ich das Gleiche aus dieser Bubble, genau das Gleiche. Die Bubble, die dann immer sagt, aber wir sind doch so viel besser und wir diskutieren. Nein, du bist bezahlt. Nein, du bist das. Nein, du bist woke. Du bist das. Ich bin schon immer ein Anarcho, unpolitisch korrekter Individualist gewesen in meinem ganzen Leben. Immer. Ich behandle immer alles Case-by-Case-Basis. Immer. Ich habe Sympathie gegenüber meinem Geschmack und meinem Verständnis der Kunst. Aber ich bin der Erste, der, wenn ich das Gefühl habe, der ist zu politisch übergriffig oder belehrend im heutigen Klima, geht es mir hart auf die Nüsse und kriegt automatisch Punktabzug, weil es mich aus der Immersion rauszieht. Die Odyssee ist es nicht.
Ja, ich versuche uns jetzt mal aus dieser Diskussion rauszuziehen, weil eigentlich wollten wir über die Kontroversen noch mal gesondert reden. Gefühlt haben wir das alles schon abgehandelt, aber nicht ganz. Es gibt noch, wir können zumindest über historische Genauigkeit später noch reden.
Ja, ja, voll.
Dann noch mal ganz kurz zum Fazit zurück. Bei mir ist der Film gewachsen. Ich finde ihn jetzt richtig stark und ich sage euch auch gleich, wo er in meinem neuen Ranking ist. Aber wie ist noch mal dein Fazit in kurz, nachdem wir 15 Minuten lang über unsere Zuschauer gerantet haben? Was mir leid tut für alle anderen Zuschauer, die deutlich vernünftiger sind.
Muss auch dazu sagen, das sind nicht mal, also ich habe Abo-Zuwachs gekriegt und sonst was mit dem Video. Meine Core-Zuschauer, die kennen mich, die wissen, wie ich ticke. Das sind Leute, egal aus welcher der beiden Bubbles sie kommen. Und es gibt diese beiden Bubbles, die gucken auch Filme nicht. Ich liebe das ja. Das sind ja Leute, die dich anmachen für irgendwas und dann supporten sie. Weißt du, die gehen dem Film so krass auf den Sack und den Filmemachern so krass auf den Sack, bis sie sich den anbietern und alles reindrücken, was sie sehen wollen, und dann zahlen sie kein Ticket dafür und dann floppt er. Das ist so lustig. Das ist ja das, was wir sehr häufig so eher in der anderen Bubble sehen, als der, mit der wir es jetzt zu tun haben. So, der muss aber so sein und das muss aber so sein und der muss auch ein Mary Sue-Charakter sein, der wundervoll ist und die ist perfekt, so wie sie ist, weil das ist sowieso generell ein Problem der heutigen Generation. Ich bin perfekt, so wie ich bin. Nein, bist du nicht. Bist du nicht. Tut mir leid, bist du einfach nicht. Und dann zahlen sie aber dafür kein Geld. Und dann floppt das Ding. Ich so, du hast gekriegt, was du willst. Und das Ding floppt, weil du kein Geld dafür zahlen willst, du Affe.
Okay. Aber bevor ich jetzt ausflippe. Yeah.
Okay, Odyssee. Sorry. Ich finde Odyssee einen meisterhaften Film, aber kein Meisterwerk. Das ist das, was du manchmal sagst. Ich finde, es ist ein meisterhafter Film. Handwerklich ist es ein Erlebnis. Dafür ist Kino gemacht. Da musst du reingehen. Ein paar der Performances sind wirklich Karrierebeste. Da sage ich ganz klar Matt Damon und auch mit Anne Hathaway. Ein paar Performances.
Tom Holland selbst.
Nein. Das ist
nicht sein Career-Best. Was ist sein Career-Best bei dir?
Wahrscheinlich Spider-Man und Tom Holland. Was ich damit sagen will, ist, dieser Film hat mir bewiesen, Tom Holland ist kein besonders guter Schauspieler. Muss ich wirklich sagen.
Ach, witzig, sehe ich anders. Reden wir später drüber.
Also, Tom Holland spielt Tom Holland in diesem Film. Also, ich das ist, also, Telemachus könnte genauso gut Tom Holacus heißen. Aber das ist. Und John Bernthal spielt in diesem Film auch John Bernthal, muss ich auch dazu fairness. Und ich bin John Bernthal Ultra-Fan, aber ja. Aber nachdem ich all das gesagt habe, ich finde den Film ganz klasse. Ich finde den toll. Der wird es höchstwahrscheinlich auf die Top 10 meiner Lieblingsfilme des Jahres schaffen. Im Christopher Nolan Ranking reicht es allerdings nur für die 8.
Aber die 8 von?
Jetzt von 13. Von 13.
Von 13.
Weil ja. In unserem Ranking übrigens kommen nur 12 Filme vor. Ich habe aber jetzt in meinem Ranking auch The Following reingenommen.
Ach, wir haben, wie?
The Following Ranking war in unserem Ranking nicht drin.
Doch, ist drin. Ich habe es gerade vor mir.
Ja?
Es war auf Platz 12 bei mir vorher. Okay, aber das gut. Mit einer Klammer, weil ich Following einfach noch nicht gesehen hatte und es mir auch peinlich ist. Und bei dir auch auf Platz 12.
Ja,
ich sag dir, was deine, hört nochmal in unseren Nolan-Ranking rein, aber ich kann dir sagen, deine 8 war Batman Begins bisher, deine 7 war Dark Knight Rises und deine 9 war Interstellar. Welcher von denen wird jetzt verdrängt und wie?
Es hat sich eh einiges in meinem Ranking verändert mittlerweile, weil ich hatte letztes Jahr nochmal so einen richtigen Rewatch von allen Nolan-Dingern, habe auch jedem einzelnen Film ein Video gewidmet und da haben sich echt nochmal ein paar Dinge geändert. Also muss ich schon sagen, da haben sich echt ein paar Dinge geändert. Und ich muss sagen, Odyssey ist ein starker Film. Und es ist auch, je länger die Zeit vergeht, es ist genau das, woran man denkt, wenn man sagt, Christopher Nolan macht die Odyssey. So, also es ist eine Erzählung innerhalb einer Erzählung, innerhalb einer Erzählung. Und aber es ist toll. Es ist brachial. Und das ist das, was ein paar andere Kritiker auch schon gesagt haben, aber ich wiederhole es hier nochmal. Nach diesem Film will ich einen Christopher Nolan Horrorfilm sehen. Es gibt zwei Sequenzen, die ganz toll atmosphärisch Spannungsaufbau haben und sogar Ekel und sogar Grusel und ja, wie es sich wirklich anfühlen muss aus der Sicht eines griechischen Soldaten mit den Mythen seiner eigenen Kultur konfrontiert zu werden. Und nicht nur darüber zu reden, sondern sie stehen vor deinen Augen. Das ist, finde ich, so eine Stärke, die, ich finde, es ist eine der Hauptstärken des Films, weil der Film will ja irgendwie geerdet sein, so Dark Knight-ig. Will er ja wirklich, aber es gibt diese ganz klar übernatürlichen Aspekte. Also, wie stellst du sie dar? Und ich finde, wie sie dargestellt werden, sieht man aus den Augen von diesen Griechen, die nicht sofort sagen, lass uns in Kampfstellung gehen, sondern ich habe einen Kackstift, was ist das? So, und das finde ich super.
Ja, aber du hast im Vorgespräch gesagt, welcher Film verdrängt werden würde wahrscheinlich von dem. Das ist deine 7 gerade. Also im Ranking.
Ja, also er hat Dark Knight Rises runtergehauen. Ja, er hat Dark Knight Rises runtergehauen. Den ich übrigens auch feiere. Und für, dafür kriege ich immer auf die Mütze. Ich finde den ganz toll. Ich finde den vom Plot halt. Der hat richtige Schwierigkeiten im Drehbuch. Hat er einfach vom Plot. Aber auf emotionaler Ebene und auf Scale-Ebene ist es ein absolutes Brett. Und ja. Das sind meine Gedanken, aber weißt du was? Wir haben uns den Mund fusselig geredet.
Jetzt weiß ich erstmal, weil mein Ranking ist.
Stimmt, sorry.
Das weiß ich als erstes. Ich habe ihn jetzt mal spontan. Ich bleib erstmal beim alten Ranking, weil ich das noch nicht einen kompletten Rewatch gemacht habe. Aber das Ranking ist auch, das hatten wir damals auch gesagt. Ich glaube, richtig schlechten Film hat er einfach gar nicht. Ich mag ja Tenet am wenigsten und trotzdem ist das ein okayer Film. Der war halt in der Pandemie, er hat mein Agenten-Need ein bisschen gefüllt. Ich habe den trotzdem dreimal im Kino gesehen, obwohl ich ihn jederzeit gerne zerreiße, den Film. Und ich habe ja auch ein sehr negatives Video über Tenet gemacht. Ich würde sagen, The Odyssey reiht sich im Moment nach einer Sichtung, und die zweite kommt erst mit euch da draußen bei der Community Screening. Nach der ersten Sichtung reiht er sich bei mir bei der 8 ein, was auch genau über The Dark Knight Rises ist und hinter Inception.
Also auch 8, so. Wir haben beide 8.
Genau, wir haben beide 8 tatsächlich, aber ich glaube, der hat Potenzial hochzurutschen. Er hat Potenzial hochzurutschen. Bei mir ist er zum Beispiel stärker gewichtet als Interstellar, bei dir auch. Also zumindest nach der
nicht
alten
mehr,
Liste.
Nicht mehr.
Ich wollte gerade sagen, weil Interstellar ist ein so fucking beliebter Film. Ich finde den gut, ist gar keine Frage. Toller Film. Aber für viele Leute, das habe ich immer wieder gemerkt bei meinen Umfragen, die ich bei Gewinnspielen mache und so, ist es mit der beliebteste Nolan-Film. Ich glaube, neben The Dark Knight von 2008, ist das der beliebteste Nolan-Film in meiner Bubble. Und ich muss schon sagen, Hut ab, das muss man ja auch erstmal schaffen.
Das ist total witzig, weil du und ich, wir zählen ja eigentlich immer zu denen, die gleiche Haltung zu Interstellar gehabt haben. Und zwar, wir mögen den aber, ja. Und ich schwöre dir, ich habe den letztes Jahr, weil ich muss auch sagen, ich habe den nicht so häufig geguckt, weil ich war damals froh, ihn gesehen zu haben und ihn zu mögen, aber ich habe nicht das Bedürfnis gehabt, den mir jetzt noch mehr zu drücken. Ich glaube, bei dir war es ähnlich sogar. Und ich habe mir den letztes Jahr, dann als ich diesen Rewatch zu Nolan hatte, nochmal nach Ewigkeiten angeguckt. Und fuck, ist der aufgestiegen in meiner Liste. Fuck, ist der aufgestiegen in meiner Liste. Also, meine Güte. Und das hatte ich bei so vielen von seinen Filmen. Es war viel schwieriger, die wirklich back-to-back zu gucken und dann zu sagen, wo packst du was hin? Also, es ist nicht leicht.
Ich glaube, ich habe auch Angst davor, dass es bei mir auch so ist, weil ich habe den damals im Kino gesehen. 2014 war es, glaube ich, ne, dass Interstellar rauskam. Und seitdem nie wieder. Der kam vor ein paar Jahren noch mal ins Kino. Und da habe ich mich sehr geärgert, dass ich diese Vorführung verpasst habe. Ich hätte ihn gerne noch mal im Kino gesehen, weil ich habe auch in meinem Hinterkopf, wenn so viele Leute den als ihren Lieblingsfilm bezeichnen, übersehe ich was. Rege ich mich zu sehr über das Ende auf? Ist es das? Keine Ahnung. Ich will ihn noch mal sehen und noch mal neu bewerten, aber ich will das nicht unbedingt im Heimkino machen.
Also, ich bereue es nicht, ihn noch mal im Heimkino. Ich habe ihn auch mit meiner Mom geschaut. Und wir waren dann beide trotzdem noch mal komplett hin und weg. Es gab so viele kleine Details, an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, die diesen Film dann doch auf eine andere Ebene gehauen haben. Und das ist so häufig bei Nolan. Wenn man den ein zweites Mal guckt und man weiß, was einem gefällt und was einem nicht gefällt an ihm, an Nolan, dann konzentriert man sich aber auch auf die kleinen Feinheiten, die einem beim ersten Mal nicht so aufgefallen sind. Und es passiert bei mir selten, dass ich einen Film sehe, den ich mal richtig scheiße fand und den ich euch auf einmal liebe. Das passiert so gut wie nie. Es gibt ein kontroverses Video, das ich gemacht habe, wo auch die ganze Welt dachte, ich trolle. Und zwar, ich mag mittlerweile Halloween Ends, der in Anführungsstrichen, so nennen ihn ja alle, es ist der Last Jedi der Halloween-Filme. Ist er auch in jederlei Hinsicht ist er das. Aber ich finde, es hat für mich funktioniert für Halloween. Und ich habe aber sehr lange gebraucht, um damit warm zu werden. Sehr lange. Interstellar, ich fand das geil. Es gab viele Filme. Auch Insomnia. Ja, sorry. Insomnia ist aber auch gut.
Insomnia ist auch unglaublich atmosphärisch. Aber das ist von allen Filmen, die Nolan je gemacht hat, am wenigsten Nolan-mäßiger. Oder?
Absolut.
Also wirklich,
absolut.
Das merkt man, dass es eine Adaption ist, dass es eher ein kommerzieller Hollywood-Film ist. Seine Traumbesetzung war ja auch nicht am Start, wobei Robin Williams das fantastisch macht. Wer war nochmal die Traumbesetzung? Ich hab's vergessen.
Habe ich das auch vergessen.
Das war nicht Robin Williams.
Aber der macht das super. Aber die beiden sind so klasse. Und auch hier, Hilary Swank ist klasse im Film. Also das ist wieder so ein richtiger Acting-Movie. Und ich mag den. Ich mag den.
Ja. Ja. Du hast gerade von anderer Ebene geredet und von Warmwerden. Jetzt reden wir genau über das Gegenteil ganz kurz, nämlich bei der Werbung. Es geht um Kaltwerden und ein Getränk auf eine andere Ebene bringen. Und damit, Achtung, Werbung für die Holy Milkshakes Coffee. Denn wie ihr wisst, bin ich ja mittlerweile sehr großer Holy-Fan. Ich bin sehr großer Holy-Fan von den Holy Milkshakes. Und jetzt bin ich noch größerer Holy-Fan, weil sie Iced Coffee anbieten. Nämlich Iced Coffee Latte, Iced Hazelnut Coffee, Iced Caramel Coffee. Diesmal alles auch mit Koffein. Und vor allem muss ich das nicht teuer in diversen Cafés erstehen. Ich mix mir das einfach selber an mit eiskalter Milch und, kleiner Tipp von mir, auch mit ein paar Eiswürfeln. Und kann das dann auch so genießen. Vor allem mit nicht ganz so viel Zucker wie im Café, aber mit Zucker, damit dieser Geschmack auch wirklich authentisch ist. Mein Favorite von den drei Sorten ist ganz normal Iced Coffee Latte, weil ich begeistert bin, wie gut der selbst angemixte Eiskaffee wirklich schmeckt. Aber macht euch einfach selbst ein Bild mit dem Code Nerdkultur, spart ihr ganze 10% auf all eure Bestellungen mit oder ohne Iced Coffee. Unseren Link dazu findet ihr in den Shownotes weareholy.com/nerdkultur und damit Werbung Ende. So, reden wir über den Film. Du hast ja gesagt, es gibt so kleine Dinge, die man liebt. Es gibt auch kleine Dinge, die man an der Technik, wie er es dreht, liebt oder eben hasst. Weil ich finde, wenn ich an dem Film einiges kritisieren muss, bei mir ist es teilweise die Technik. Genau das, was die meisten aber lieben wegen dem Handwerk. Du hast es ja auch gerade so schön gesagt, das Handwerk, wie er das macht, auch das Filmhandwerk ernst nimmt. Es ist ja eine Metaebene, die er einfach aufmacht, die untrennbar mit dem Film verbunden ist. Ich frage mich immer, wie ist es für Leute, die sich null damit auseinandersetzen? Na, die nicht den Unterschied zwischen Filmmaterial und digital sehen, die den Unterschied im Kino nicht merken werden, die ihn vielleicht auch nur im Heimkino sehen, die auf all das auch nicht achten, was ja okay ist, weil diese Filme sind nicht so gemacht, damit du drauf achtest. Es ist aber etwas, worauf Nolan achtet und ein Regisseur macht halt immer einen Film zuerst für sich selbst und dann guckt man, wie es beim Publikum ankommt. Ich habe auf vieles geachtet und es gibt so ein paar Sachen, die mich gestört haben. Du hast gesagt, das Handwerk hat dir gefallen. Was hat dir besonders gefallen? Was hat dich vielleicht gestört?
Ich kann ganz offen damit umgehen. Auch im Handwerk gibt es Sachen, die mich stört. Ich mag manchmal die Unschärfe, bin ich bei ihm. Erst recht, wenn sie ins Gesicht geht. Ich mag manchmal die Farblosigkeit bei ihm nicht. Und ich finde, darin war er eigentlich schon mal besser. Muss ich wirklich sagen. Wenn du dir Tenet anguckst, vibriert er von den Farben wesentlich mehr. Wenn du dir Inception anschaust, hat jedes Level, jedes Traumlevel wie einen eigenen Farbfilter. Oder probiert jetzt mal zu denken an diese Hotellobby da. Ihr denkt an so ein leichtes Orange. Dann denkt ihr an die Stadt mit dem Zug. Ihr habt sowas Bläuliches gerade im Kopf. Dann denkt ihr an die Schneesequenz. Da habt ihr eher weiße Farbstriche im Kopf.
Farbentsättigt sogar.
Absolut. Und das finde ich cool. Oder auch The Dark Knight. Allein der Kontrast, wenn so ein Batman vor einem Joker steht und der Joker mit seinen Farben pappt, während der dunkle Ritter, genau das ist ein dunkler Ritter. Oder Dunkirk.
Ich find's auch geil, wie in The Dark Knight Trilogie jeder Dark Knight Film anders aussieht.
Ja.
Jeder hat ein anderes Color Grading, jeder hat ein anderes Filmvorbild. Das hat auch was. Und das fehlt mir so ein bisschen in dem Film. Was auch daran liegt, weil das Color Grading hier, ich weiß nicht ganz genau, wie es bei den letzten paar Nolan-Filmen war, aber Color Grading machst du normalerweise halt digital. Heutzutage, seit 20 Jahren ungefähr. Und was er macht, er hat es wirklich mit dem Filmmaterial gemacht, was wieder zu seiner Devise gehört, ich will, dass halt das echt ist. Das bedeutet, du nimmst das Filmmaterial, mit dem sie es gedreht haben, ich glaube sogar, bevor sie damit geschnitten haben, haben sie es im Chemiebad wirklich selber gecolorgradet, so wie man es halt früher gemacht hat. Das heißt aber auch, wenn du es gemacht hast, hast du es gemacht, dann war es das. Und das war dein einer Versuch. Wenn du Glück hast oder schlau warst, hast du vorher eine Kopie gemacht, das ja auch, was ja auch geht. Aber das ist jetzt so reingebrannt und ist natürlich auch nur endlich veränderbar. Also sehr, das ist Fingerspitzengefühl, es kommt halt was Eigenes bei raus. Man lebt mit der mit dieser Imperfection, würde ich sagen, auf Englisch, wie würde man auf Deutsch sagen, wie unperfekt es ist. Man lebt damit und das ist auch Teil dieser Magie, die Filmmaterial hat. Aber natürlich geht's besser. Also wenn du jetzt Dune zum Beispiel daneben hältst, Dune 3 ist jetzt ein gutes Beispiel, du hast ja schon was von dem Film gesehen, das kann man ja sagen, glaube ich, dass du was gesehen hast.
Ich darf sagen, dass ich die Eröffnungssequenz von Dune 3 gesehen habe. Ich darf nicht sagen, was darin vorkommt, aber wenn ich zwei Wörter benutzen darf, holy fuck.
Ja. Ja, und dieses holy fuck, ne, das muss man sich auch erarbeiten. Also Dune 3 ist, das seht ihr ja alle an den Trailern, digital und analog gedreht. Und selbst das, was digital gedreht ist, hat ja damals schon Craig Fraser, der Kameramann der ersten zwei Dune-Filme, erreicht, indem er digital gedreht hat und es dann auf Film wieder exportiert hat nach dem Schnitt. So, also du hast einen Mischlook in so einem Hybriden. Und wenn du so arbeitest und das halt auch digital schneidest, digital color gradest, dann kannst du Sachen kreieren, die man vorher noch nie kreiert hat. So. Also ob das jetzt bei Blade Runner ist oder bei den Dune-Filmen ist, das sind extreme Color-Gradings, die hier und da, finde ich, der Odyssee schon gut getan hätten, wenn die Inseln sich wirklich noch unterschiedlich anfühlen. Weil es sieht teilweise aus, als hätten sie immer dieselbe Location angesteuert, nur aus einem anderen Kamerablickwinkel. Und das ist ein bisschen schade. Hier ist eine vertane Chance. Das fällt mir auf. Was mir auch auffällt, ist einfach, weil es eine IMAX-Kamera ist, mit der sie gedreht haben, dieser riesen Oschi, der mit dem neuen Gehäuse irgendwie 250 bis 300 Kilo wiegt. Das muss man sich mal vorstellen. Oder vielleicht war es auch Pfund. Ah, ist ja egal. Auf jeden Fall ist das Scheißding sauschwer. Und das ist auf riesigen Geräten drauf. Und du kannst trotzdem nur 3 Minuten aufnehmen davon, von diesem 70mm IMAX-Material. Du hast nur 3 Minuten. Das ist nichts. Ich weiß noch, wie ich, als ich 16 war, mit einer Digitalkamera mit Freunden Kurzfilme gedreht habe. Und die Speicherkarte war auch jedes Mal komplett voll. Und du konntest auch nur Clips machen, die nur 3 Minuten gingen. Und das waren Amateurfilme. Das war schlimm, was für ein Arbeitsaufwand dann dahinter steckt, was du abdrehen kannst und was nicht. Und das ist bei so einem Riesenprojekt halt totale Katastrophe. Die haben teilweise während den Dialogen das Material wechseln müssen. Wirklich so, stopp, haltet eure Stimmung, die ihr gerade habt, liebe Schauspieler. Wir wechseln kurzes Filmmaterial. Und es dauert einfach eine halbe Minute bis Minute. Und ich glaube nicht, dass die Performances so sehr darunter gelitten haben, weil das sehe ich dem Film nicht an. Aber du kannst halt auch nicht spielen damit. Du kannst keine große, totale also einfachste Dinge machen, wie eine große Schale vom Dialog, auf die du immer zurückgreifen kannst im Schnitt. Gibt's halt nicht. Du hast immer nur Versatzstücke in dem Dialog und musst sie irgendwie zusammenschneiden. Und weil der Film halt mehr als 3 Stunden ursprünglich hatte in der Schnittfassung und runtergeschnitten wurde, wenn ihr darauf achtet, teilweise springt das Bild wie in einem MTV-Video. Also das ist wirklich so 5 Sekunden, 1 Sekunde, 5 Sekunden, Schuss gegen Schuss, ganz schnell hin und her, keine besonders ausgefeilten Kameraperspektiven in den Dialogen. Das sind auch Nachteile. Also ich finde, das Material schränkt ihn ein. Er kann keine Steadicam-Shots machen, er kann nicht mit der Kamera mitten in den Leuten so durchhuschen oder irgendwelche in Ecken die Kamera reinstellen, wo sie normalerweise nicht reinpassen würde. Das gibt es alles nicht.
Ja. Aber was es gibt, sind die gigantischen Setpieces. Und für die lohnt sich das ganze Handwerk. Das sind so die Moneymaker. Das ist, warum wir da sind. Wenn wir eine brachiale Sequenz an einem Strand sehen, wenn wir die Aufnahmen auf hoher See sehen, weißt du, nächste Woche, Spoiler für Potpourri, spreche ich ja über Live-Action-Vajana. Ja. Ein Film, der locker an einem Nachmittag vor The Volume in einem Studio gedreht wurde und in dem es ein Film, in dem es um Wassermythologie geht und der sich so trocken anfühlt wie nichts anderes. Du hast das Gefühl gehabt, dass so ein Handventilator auf den, das sagst du mal, wie nennst du das, Fifi?
Ja.
Auf den Fifi gehalten wurde, den The Rock da gezwungen wurde zu tragen. Und es tut körperlich weh, diese Scheiße zu gucken. Und ich bin halt wirklich, das war back to back, das waren meine 2 Kinoerfahrungen. Beides Filme auf hoher See. Vajana und jetzt The Odyssey. Okay. Und erneut, übrigens, um das wieder hochzuziehen. Leute schreiben mir dann, was hast du denn erwartet, Eve? Ja, vielleicht etwas, was nicht aussieht wie ein Klumpen Scheiße. Nur mal so. Und dann gucke ich nämlich hier die Szene auf hoher See und ich bin drin. Also, wer diese Film-Szenen schaut, erst recht bei Sturm und Unwetter, du bist da so drin, wie du im Trench drin bist bei Dunkirk. So, das ist wirklich hart. Und ich finde das fantastisch. Und auch wie Troja inszeniert ist, war eine Art und Weise, die ich so noch nicht gesehen habe. Sie ist düster, aber nicht nur ästhetisch düster, thematisch düster, passt sehr gut. Das Einzige ist, ja, wann immer es zurückgeht nach Ithaka, hast du halt Katakomben, die orange aussehen. Und da gebe ich dir vollkommen recht, es könnte fast jedes Mal die gleiche Location sein. Auf der anderen Seite bei den Setpieces und den Trials auf dem Weg zurück nach Ithaka hast du Sequenzen, die könnten aus einem Robert Eggers Film sein. Du hast Sequenzen, die an Jurassic Park erinnern. Du hast Sequenzen, die an die düstersten Horrorfilme erinnern. Also es ist richtig toll. Da gibt's echt so viele geile Einflüsse und Ideen, die in dieser Scale einfach nur eine Wucht haben. Eine unfassbare Wucht.
Ja. Ja, du hast absolut recht. Gerade mit diesem Genrevergleich. Es ist generell ein Film, der sich in der Reise anfühlt wie Interstellar noch mehr, weil Interstellar ist auch sehr geprägt von Odyssee, muss man dazu sagen. Aber dieses Ansteuern der verschiedenen Inseln, die mir leider zugleich aussehen, das Ansteuern der verschiedenen Inseln hat trotzdem das Gefühl, als würdest du einen anderen Planeten betreten. Also für die Figuren zumindest. Das ist eine komplett neue Herausforderung, komplett neue Bedrohung, teilweise ein anderes Filmgenre. Und das macht das auch so stark. Ich bin bei den Setpieces, gehe ich ein bisschen auseinander mit dir, weil auch Ithaka, der Film ist ja auf einem ganz schmalen Grat, der ihm zum Verhängnis wird, zumindest in der Außendarstellung, zwischen historisch und total unhistorisch. Mhm. Er ist ja auf so einem schmalen Grat, weil andererseits, anders als diese alten, auch italienischen Sandalenfilme, aber auch der Hollywood-Sandalenfilme, hat er nicht diese riesigen künstlichen Kulissen, sondern fühlt sich unglaublich echt an. So echt anfühlen gehört für Ithaka und Troja aber auch, dass alles viel kleiner und gedrungener ist, als wir uns in diesem Film immer vorgestellt haben. Mhm. Die Decke, du siehst förmlich, wie die Leute mit dem Kopf fast an die Decke stoßen. So, ja. Es ist alles viel enger. Es ist teilweise so wie in Batman Begins das Training auf dem Berg mit Ra's al Ghul.
Absolut.
Also es hat so diese geschlossene Atmosphäre. Die ist aber dann umgekehrt halt authentischer, als ich es meistens wahrnehme. Auch das Leben, also wie die Leute zusammen leben mit dem Festmahl, dass sie da zusammenkommen, diesen Gemeinschaftsräumen, das ist teilweise authentischer, als ich es normalerweise in Filmen kenne. Und das finde ich auch schon wieder faszinierend. Es ist halt ein Hybrid in allem, was er tut, dieser Film.
Ja, ja.
Erzählebene müssen wir ganz kurz anreißen. Die Struktur des Films ist, das wusste ich tatsächlich nicht sofort, ist sehr nah an der Odyssee. Es ist schon ein bisschen anders, weil in der Odyssee ist vieles einfach rückblickend erzählt. Und hier ist es aber, diese Erzählebenen spielen parallel zueinander. Man kann sagen, es gibt im Prinzip drei Zeitebenen. Es sind drei Handlungsstränge, aber auch drei Zeitebenen. Das ist so typisch Nolan, das ist noch ein bisschen mehr verkopft. Und die zahlen alle aufeinander ein, bis sie sich am Ende eben treffen. Weil es ist immer noch ein Nolan-Film, das wissen wir seit Memento, am Ende müssen sich die Zeitebenen eben treffen. Das sollte man wissen, dass er nicht so erzählt ist, wie man denkt, dass er erzählt sein sollte. Ich habe mich teilweise mitten im Film erwischt, dass ich dachte, kommt da noch mehr zu Troja? Weil ihr habt es gerade abgehandelt und im Trailer sieht man so viel mehr von Troja und da war ich sehr enttäuscht, bis das Finale wieder drauf einzahlt. Also, wie ging es dir da?
Ich fand's super. Also, das fand ich richtig toll. Ich fand's ziemlich. Eine Sache, vor der ich wirklich Angst hatte, war im ersten Akt, weil der erste Akt präsentiert all diese unterschiedlichen Zeitlinien und das nicht gerade mit einer Finesse, muss ich sagen. Mhm. Also das switcht er echt wild hin und her und da hast du schon fast das Gefühl, dass das stümperhaft zusammengeschnitten ist. Aber es ergibt mehr und mehr Sinn, weil wenn du schaust, wo deine Hauptfigur sich emotional wann befindet. Das fängt ja an, ohne zu viel zu spoilern. Ich probiere mal so vorsichtig zu sein, aber das Calypso mitspielt, ist auch so klar, Mann. Also es ist so, ich habe in meinem Video letztens gesagt, ist es ein Spoiler, wenn ich euch sage, dass die Titanic untergeht? Weißt du, ist es ein Spoiler, wenn ich euch sage, dass Moses die Hebräer aus Ägypten rausholt? So, ist es ein Spoiler, wenn der Name Achilles fällt und wir in unserem modernen Sprachgebrauch wissen, was das Wort Achillesferse bedeutet? So, also es ist so, finde ich doof, dass man dann von Spoilern spricht, aber ja, Calypso wer sie kennt und wer weiß, zu welchem Stamm sie gehört oder zu welcher Spezies sie gehört, weiß halt auch, dass sie sehr wichtig dafür ist, warum diese Reise so lange gedauert hat. Und wenn du mit einem gebrochenen Mann anfängst, der sich wieder daran erinnern muss, wer bin ich überhaupt und warum bin ich überhaupt auf dieser Reise? Das ist ja das Odysseische an dem Ganzen. Und du dann aber zurückspringst zu dem, der Mann bin ich jetzt, quasi der Clean Slate. Der Mann war ich, der Kriegsheld / Kriegsverbrecher. Und wie werde ich zu Hause gesehen? Und das fand ich ziemlich spannend, weil der Film macht etwas, wovor ich Angst hatte. Und zwar nach all diesen Debatten von wer wo kontrovers gecastet wurde. Und darüber können wir auch gerne fair und nuanciert sprechen. Ich finde, es gibt da sehr, sehr faire Beschwerden, die nicht alle über einen Kamm geschert werden sollten, genauso wenig wie wir über einen Kamm geschert werden sollten. Hatte ich Angst, weil so viel über Odysseus gesprochen wird im ersten Akt, aber er nicht gezeigt wird. Und ich so, oh, ist es wirklich die Disney, die den Film jetzt? Ist Odysseus nicht die Hauptfigur in seiner eigenen Story? So, aber nein. Nein, ich fand das sogar ziemlich cool, weil es wird ein Mythos und eine Erwartungshaltung aufgebaut, in dem über ihn gesprochen wird. Und wenn du ihn dann das erste Mal richtig siehst, so der Main Timeline, das ist er, hast du den Aufbau gekriegt und dieses Gefühl, oh, da ist er, ja, das du nicht hättest, wenn es nicht gewesen, wenn es, ja.
Ich finde, zumal das auf das Ende einzahlt, weil das Ende, ohne jetzt zu viel zu verraten, es geht ja um die Dekonstruktion auch von Heldenmythos. Und damit musst du auch mit Heldenmythos anfangen. Das geht nicht, indem du zeigst, wie cool der Held ist, sondern indem andere Leute darüber reden, wie cool der Held ist. Und wie sie darüber reden, hat für mich von Anfang an den Ton festgesetzt bei diesem Film, um jetzt diesen Kontroversen überzuleiten. Wie historisch korrekt oder inkorrekt sollte denn eine Übertragung der Odyssee sein, die ja an für sich auch eine Fantasiegeschichte ist, aber eben zusammengebracht mit realen historischen Elementen, wie eben der Fall von Troja, der Untergang von Troja. Es beginnt, dieser Film beginnt mit Travis Scott, der auf den Boden haut und zu diesen Hauen kriegst du auch Schnittbilder und Flashbacks und Sound und du weißt sofort, okay, ich bin im neuen Film. Travis Scott, der Rapper oder Sänger, erzählt von Odysseus. Und Travis Scott, mit dem hat ja Nolan schon mal zusammengearbeitet für Tenet, für den Titelsong, der auch am Ende, glaube ich, in den Credits von Tenet zu hören ist. Und so ähnlich ist es auch hier, ist es halt hier auch. Du hörst Travis Scott als erstes, du siehst Travis Scott als erstes und es ist auch das Letzte, was du von dem Film hörst. Und ja, in den Credits kommt natürlich der Song, den er für die Odyssee gemacht hat. Und Nolan hat das deswegen getan, weil er sagt, dass Rapper für ihn die Prediger der Gegenwart sind. Und das ist so wichtig. Oder Geschichtenerzähler der Gegenwart.
Geschichtenerzähler.
Geschichtenerzähler, glaube ich gesagt, nicht Prediger. Ja.
Prediger ist
Ja, das stimmt schon. Geschichtenerzähler der Gegenwart. Und das ist eben wichtig für die Geschichte, um die er erzählen soll. Und es geht eben auch um Storytelling und nicht nur um Story. Also so, wie Geschichte erzählt wird. Und das finde ich so spannend an dem Film. Und das nimmt eigentlich in der Theorie, natürlich nicht ganz, sofort sehr vielen Leuten müsste das den Wind aus dem Segel nehmen, weil das ist eine sehr freie Interpretation mit sehr modernen Elementen, sprachlich, inszenatorisch, im Kostümdesign, in allem. Und das hat gar nicht den Anspruch, historisch korrekt zu sein. Trotzdem verstehe ich zumindest dahingehend die Kritik, weil da gibt es sehr viele Angriffspunkte. Man hätte es auch anders machen können. Man hätte sich auch anders an die Sehgewohnheiten anbiedern können, zumal Nolan das ja die ganze Zeit macht. Also die Sprache zu verändern, ist ja auch sich anbiedern an die Gegenwart.
Also das mit Travis Scott fand ich, muss ich sagen, ich bin ganz ehrlich, ich fand auch die Begründung von Nolan mega affig. Also zu sagen, dass dass Barden, also dass Rapper quasi die modernen Barden sind, ist.
Ach so, Barden, ja.
Ist schon fast ein hirnverbrannter Satz, aber das sehe ich so. Wieso? Krass.
Jetzt erklär's mal, weil das sehe ich ähnlich, ehrlich gesagt.
Weil Rapper sehr häufig geht es in Rap, also primär, und ich bin ein Rap-Fan. Ich gehe auf Rap-Konzerte, ich tanze Hip-Hop. In dem modernsten Rap geht es nicht darum, Geschichten nachzuerzählen, so gar nicht. Die einzigen Rap-Songs, die das tun, sind die, die sich zusammentun mit Sängern und daraus wird eine Rap-Ballade. Also das ist nicht der Fall. Rap geht um etwas ganz anderes. Rap geht um Milieustudie, das ist das definitiv nicht. Rap geht um Aggressions- und Wutverarbeitung sehr häufig und so weiter. Also es hat einfach nichts mit Baden zu tun. Das ist wirklich, sag mir, dass du dich nicht mit Rap auskennst, ohne dass du dich mit Rap auskennst. Und dann geh all in, wenn du ihn schon castest und du sagst, es ist eine modernisierte Version und deswegen ist er ein Bader, dann hast du ihn rappen. Aber da steht ein Typ da, den 20.000 Leute überhaupt nicht kennen, und da haut er mit dem Stock dreimal auf den Boden und im Nachhinein sagt er, ja, aber auf Metaebene. Und das sind immer diese Sachen, die mag ich einfach gar nicht. Mhm. Ich finde, die gehören auch nicht in so einen Film rein.
Ja, ich weiß nicht, also so gerade die Milieustudien im Rap erinnern mich schon daran. Es ist halt die eigene Geschichte, die man damit nacherzählt. Also das würde ich schon sagen, aber da können wir ja unterschiedlicher Meinung sein.
Ja.
Aber wie würdest du denn den Stilmix von Nolan beschreiben für den Film?
Ey, ich sag's ganz ehrlich, ich finde, ich bin generell kein Fan von Modernisierung von älteren Stücken. Ich mag das im Theater nicht und ich mag das im Kino nicht, weswegen es eine Sache gibt, die mich stört, und das ist der Dialog. Irgendwann habe ich mich damit abgefunden. Er ist auch nicht so schlimm. Ich finde, die zeigen die schlimmsten Elemente davon im Trailer, das heißt, fair genug. So, du bist vorgewarnt, dass du so etwas wie Dad und Daddy hörst oder dass du sowas hörst wie Let's Go. Fairness halber, ein Film, den ich liebe, der hat es auch in meinen Top 10 geschafft vor ein paar Jahren und den mochtest du auch sehr gerne, das war Prey. Prey, der ist das Predator-Prequel. Das ist ein Comanche-Stamm und die sagen, okay, und I got this. Habe ich mich auch gestört. Habe ich mich genauso dran gestört, aber auf Disney Plus gibt es eine Comanche-Fassung. Und die ist geiler. Die gibt dir ein authentischeres Feeling, weil jedes Mal, wenn die sagen, okay, und I got this, bin ich kurz raus aus der Immersion, und genauso war es hier.
Ja, aber es gibt auch dafür keine altgriechische Fassung von dem Film, weil wer würde das gucken wollen? Also es müsste Robert Eggers, wenn der das gemacht hätte, dann wäre es jetzt ein altgriechischer. Aber das ist halt auch der einzige.
Ja,
ich würde behaupten,
ja und
auch
nein,
Eggers ist ja immer noch so ein Nischenpublikum, das er bedient. Also to be fair, es ist halt für unsere Hörgewohnheit, wäre, die müssen klassisches britisches Englisch reden. Das ist einfach unsere Hörgewohnheit.
Ja, ja.
Das kennen wir selbst von Game of Thrones, wo immer wieder moderne Wörter wie fuck eingebunden werden oder auch moderne Sprechweisen einfach, auch wie die Leute schimpfen.
Yeah.
Da ist neulich ein schönen Ausraster von Ormond Hightower, ne, wo er auch ein gewisses Wort benutzt, wo ich sagen würde, ist das jetzt ein Wort, das man in der mittelalterlichen Welt benutzt? Und wenn ja, dann bestimmt in einem anderen Kontext. Aber egal. Es gibt immer wieder diese modernen Elemente, er hat sich halt komplett drauf versteift. Mich hat das tatsächlich 0,0 gestört. Ich dachte, es wird mich mehr stören. Im Vorfeld dachte ich, es wird mich mehr stören, auch wenn Tom Holland einen fairen Punkt hat zu sagen, ja, er hat aber auch nicht Father gesagt.
Yeah.
Er hat weder Dad noch Father gesagt.
Ja, ich störe mich daran, und es ist halt auch einfach, ich finde, zu dem Kostümfilm gehört auch eine kostümfilmmäßige Sprache. Aber ey, das ist so, das ist eine Geschmackssache. Das ist nichts, das ist für mich nicht eine, was ich sage ist, der Film hat wirklich ein paar Probleme und ein paar der Kontroversen kann ich sogar auch nachvollziehen, aber hat das für mich den Film komplett kaputt gemacht oder zerstört? Nein, macht's selten. Macht's selten, aber es ist da, und dieses Dad und Let's Go und sonst was, ich so, ja, komm, du kommst nicht nur jetzt aus Amerika, du kommst aus Kalifornien. So, also es ist schon sehr spezifisch, wie du hier redest. Und das stört mich ein bisschen. Aber erneut finde ich so furchtbar, dass ich jetzt 50 Rants darüber schreiben würde. Nein, ich sag einfach, es bricht die Immersion. Es bricht für mich ein bisschen die Immersion. Aber spätestens beim nächsten Setpiece auf den Trials ist die Immersion so gigantisch wie in keiner anderen Version der Odyssee, die ich je gesehen habe, dass ich sage, okay, fuck it. So.
Ja, man kann das echt gut gegeneinander abwägen, tatsächlich. Also es gibt ein paar Sachen, Das muss ich selber überlegen, was hat mich mehr, also gut, mit dem Wissen tatsächlich, also ohne den Internetmob hätte ich ja gar nicht gemerkt, dass es mehr ein Wikinger-Schiff ist als ein griechisches Schiff. So, solche Sachen, die habe ich dann im Hinterkopf und sind auch schon wieder schwer aus mir rauszutreiben, aber dafür ist es auch wieder zu filmisch, dass es mich wirklich stören würde. Also, oder die Rüstungen, das ist aber etwas, das hatte ich bei Troja auch schon. Troja ist näher, also Wolfgang Petersens Troja von 2006, glaube ich, ist näher an historischer Akkuratesse, aber witzigerweise nicht so sehr an der Ilias. Ich meine, da geht ja der Krieg auch nicht 10 Jahre. Aber ein paar der Rüstungen, ein paar der Rüstungselemente sind zum Beispiel näher an der Historie, aber nichtsdestotrotz ist am Ende des Tages da ein Brad Pitt, der auch so einen Spartaner-Helm hat, wie man ihn Jahrhunderte später erst hatte. Und das macht dieser Film auch, weil er diese gewohnte Sehgewohnheit nimmt. Was ich dem Film halt vorwerfen würde, ist, er kann sich nicht entscheiden, ob er jetzt historisch komplett inkorrekt sein will oder so dieses Gefühl ansprechen will, wie du denkst, dass Historie aussah. Er ist so einen ganz komischen Zwischenweg halt, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das fällt ihm halt auch auf die Füße und das muss man dann auch ertragen oder kann es halt nicht ertragen, was ja okay wäre. Wenn es wirklich darum geht, ist es okay. Wo es für mich eine Grenze überschreitet ist, wie die Schauspieler angegangen werden, allein für ihre Herkunft teilweise. Bei Fantasy-Figuren finde ich das sogar ganz schwierig. Also eine Helena ist halt aus dem Ei geschlüpft. Und dann zu sagen, Diane Krüger zum Beispiel sei die bessere Helena, die halt strohblond ist, was genauso falsch ist für die Zeit und für die Region, ist es auch. In der Odyssee wird sie jetzt hellhaarig bezeichnet, ja. Aber hellhaarig heißt in dem Kontext zu dieser Zeit hellbraun. Das ist jetzt auch nicht Diane Krüger. Diane Krüger ist nicht per se die bessere Helena.
Also um jetzt das Teufels Advokat zu spielen, es gab damals schon Versuche der Griechen und Helena hat sich die Haare für die damalige Zeichen gebleicht. Die waren schon blond. Also, weil die wollten halt, wirklich engelsgleich ausschauen, diese griechischen Bilder, oder hatten die immer so sehr helle Haare, sehr helle Haare.
Wer wollte so aussehen? Also die Theaterschauspieler, die es dann gespielt haben, oder was?
Nein. Im alten Griechenland, die Aufnahmen, die es gibt, die Übermittlungen gibt, sind echt Versuche, sich die Haare sogar zu bleichen, um engelsgleich zu sein. Also da ist schon sowas wie blond ist da schon so etwas, was als edel und so weiter angesehen wird und so weiter. Schau, was mit Lupita Nyong'o gemacht wird gerade, ist widerlich. Punkt aus. Ja, was ihr an den Kopf geschmissen wird und was da auch teilweise für Slurs durch die Gegend geschmissen werden, das ist widerlich und darüber muss man nicht reden, weil das kann man ablehnen. Nachdem ich das gesagt habe, ich sage immer, play stupid games, win stupid prizes. Und wir leben mittlerweile in einer Kultur. Ich war früher immer dafür, jeder Mensch kann alles auf der Welt spielen und es ist egal. Cast den Besten für die Rolle. Morgan Freeman spielt in Shawshank Redemption Red. Red heißt sogar Red, weil er ein Ginger-Ire ist. Aber Frank Darabont hat gesagt, Morgan Freeman ist der Beste für die Rolle. Und es ist fucking Morgan Freeman und er hat die Rolle so gerockt, dass es bis heute als eine der besten Performances in Hollywood zählt. Okay? Das heißt, es war der Beste für den Job. War er weiß? Nein. Aber guck dir die Performance an. Unglaublich. Unglaublich. Das heißt, früher gab es so etwas wie Colorblind Casting. Ja. Mhm. Und das war für mich ein progressiver Schritt. Weißt du, klar, wenn eine Figur ganz klar beschrieben wird als schwarz oder weiß und es sogar wichtig ist für die Figur oder für die Mythologie, dann kann es einen aus der Immersion ein wenig rausreißen. Und dann kannst du auch sagen, aber das ist nicht akkurat und ich habe einfach ein anderes Bild von der Figur im Kopf und es ist für mich nicht die richtige Person für die Rolle. Und das kannst du auch machen, ohne die Frau dann rassistisch anzugehen. Du kannst einfach sagen, es funktioniert für mich nicht. Und das ist auch okay, dann funktioniert es für dich nicht. Deswegen bist du kein Rassist. Du bist ein Rassist, wenn du ganz schlimme Sachen ihr an den Kopf schmeißt.
Ich will nur kurz noch dazu sagen, ergänzend, ich habe auch immer wieder gelesen, ja, aber das ist ja nicht der Grund, ich bin kein Rassist und so weiter, das glaube ich ja. Ich habe aber auch teilweise gelesen, so, das ist ja gar nicht die Kritik an ihr. Und dann lese ich aber genau, also wirklich einfach nur blank rassistische Kommentare zu dem Thema. Yeah, ich habe auch nur rassistische, da ging es nicht um Historie, nichts, da ging es wirklich nur um Hautfarbe. Und da habe ich wirklich, okay, dass man so offen seinen Rassismus zur Schau stellt, hätte ich nicht gedacht. Zumindest nicht unter meinen Videos. Ich war wirklich überrascht.
Aber guck mal, da sind wir uns 100% einig, dass das widerlich ist, dass das nicht zu tolerieren ist und sonst was. Und du hast selber mich gehört. Ich habe Lupita als bescheuert bezeichnet für ihre Aussagen im Interview, okay? Zu sagen, dass das hart bescheuerte Aussagen sind, ist für mich fair game. Sie anzugehen aufgrund ihrer Hautfarbe, persönlich anzumachen, ist widerlich. Ist einfach widerlich, macht man nicht. Punkt.
Ja, da sind wir uns einig.
Und da sind wir uns einig. Aber jetzt, um auf die Kontroverse einzugehen, weil ich habe gesagt, play stupid games, win stupid prizes. Du kannst dir jetzt Artikel über Artikel nehmen und die nebeneinander stellen. Weißt du, erneut, Vaiana ist gerade rausgekommen. Gerade rausgekommen. Es sind jetzt zwei Filme, die beide einen Mythos haben. Dieser Mythos ist in beiden Fällen in einer festen Kultur verankert. Und ja, es sind Fantasy-Figuren, aber einer ist komplett durchgecastet polynesisch. Komplett. Und es war wichtig und es wird gefeiert in News Outlets. Du liest Variety, wie wichtig es ist, dass die polynesische Kultur polynesisch besetzt wurde. Und dann gibt es griechische Kultur und du hast nicht einen Griechen am Set. Und es sieht so metropolitanisch aus, wie das Kalifornien von heute. Wieso ist das eine okay und das andere nicht? Und das ist eine faire Frage. Das ist einfach eine ganz faire Frage. Ich weiß, es ist eine unangenehme Frage. Es ist vielleicht sogar eine politisch unkorrekte Frage, aber es ist eine faire Frage. Und das sind die Leute, bei denen ich sage, nee, ihr seid nicht Rassisten, ihr seht Inkonsistenz in der Logik. Weil auf einmal ist es sehr wichtig, stolz auf die Kultur zu sein. Und das bedeutet auch, dass sie allein von der Besetzung so akkurat dargestellt wird. Und das selbst in einem Fantasy-Ding wie Moana. Ja, es ist ja ein Fantasy-Ding. Maui ist ein Gott aus dem Wasser, der sich in Tiere verwandeln kann. Der könnte ja auch von John Cena gespielt werden. Kann das gleiche Argument sein, weißt du? Aber da würde es Backlash geben. Und das ist halt das Witzige. Wir erleben gerade Backlashes immer und immer wieder, aber wir erleben sie aufgrund von Identität. Und deswegen sage ich, das ist eine Münze, aber es sind zwei unterschiedliche Seiten. Und wenn du dich immer und immer wieder aufgeregt hast über identitäre Besetzungen von Charakteren und jetzt eine andere Seite hast, die das Gleiche macht, dann sind das einfach, das ist die gleiche Münze. Es ist einfach die absolut gleiche Münze. Andy Serkis kriegt gerade auf die Fresse, weil er in einem Satz gesagt hat, dass, weil ihm wieder, allein, dass diese Frage gestellt wird, wieso werden solche Fragen gestellt? Wenn ich ein Interview habe und eine Chance habe, über Herr der Ringe zu reden, rede ich doch nicht über, wie viele, aus welchem Land hast du wo gecastet? Mich interessiert, boah, worum geht's in der Story? Was ist der Mythos? Blablabla. Das sind meine Fragen, es interessiert mich als Nerd. Ja, ich bin gar nicht an diesem Shit interessiert, über den ihr euch alle aufregt. Ja, mich interessiert wirklich die Story. Aber J.R.R. Tolkien war ganz klar in seinen Überlieferungen, dass das trotzdem eine Anlehnung ist an britische und nordische Kultur. Heißt es, dass du jetzt nur Weiße casten darfst? Heißt es jetzt das, wenn ich den Variety-Leuten aus Moana glaube, ja, dann heißt es genau das. Weißt du? Und das ist ein Problem. Und das ist ein progressives Magazin. Die sagen das.
Weißt du, mein Problem damit ist ja eher sowas wie bei Rings of Power, dass du auf einmal nur einen schwarzen Elfen hast. Warum sind dann nicht zum Beispiel alle Waldelfen schwarz? Dann wäre es wenigstens so eine Konsistenz in der Geschichte.
Und man kann es so, und man kann es auch so clever machen. Ich finde halt, ja, guck mal, die Tatsache, dass man darf halt auch nicht vergessen, das ist das alte Griechenland, okay. Der Film wurde von griechischen Taxpayer Money bezahlt, ja, unter anderem. Ja, der Film wurde unter anderem vom griechischen Steuergeld bezahlt. Und wenn die Griechen dann sagen, ey, wir wollen aber auch akkurat repräsentiert werden, weil dieses, ich will jetzt repräsentiert werden und Representation Matters, was wir jetzt seit 10 Jahren überall und überall hören, da zählt es auf einmal nicht. Das sehe ich dann auch, weißt du? Ihr habt diese Spielregeln irgendwie hier entwickelt und habt nicht gesehen, in was für eine identitäre Schiene man dann irgendwann gerät und für unangenehme Fragen man sich dann stellen muss. Das ist doch. Und House of the Dragon ist für mich ein phänomenales Beispiel, wie man es toll machen kann. Weißt du? Weil es sieht halt, es soll halt trotzdem alles in einem mittelalterlichen oder in einem antiken Zeitfenster spielen. Und in der Antike oder in mittelalterlichen Stories oder sonst was gab es noch nicht so viele Bewegungspunkte von unterschiedlichen Kulturen. Deswegen haben in unterschiedlichen geografischen Sphären unterschiedliche Leute unterschiedlich ausgesehen. Das ist ja einfach ein Fakt. Ja,
weil ja, aber to be fair, unsere Vorstellung, unsere westliche Vorstellung von heute ist auch nicht so bunt, wie das Mittelalter tatsächlich war. Weil durch Handel und so weiter ist diese Kultur auch im Mittelalter so viel durchmischter gewesen, als wir heute denken, auch durch Filme geprägt, muss man dazu sagen. Und deswegen ist es auch interessant, wenn sowas Modernes wie House of the Dragon das aber auch aufgreift, weil wenn du mal guckst, wie divers da die Bevölkerung wirklich ist, gerade in King's Landing, weil ja auch King's Landing so ein Melting Pot ist.
Yeah, dann
ist das natürlich komplett konsistent mit der
aber
Geschichte.
Aber das machen die halt clever. Die machen das richtig clever. Weil du siehst dann trotzdem geografisch, du hast ein Gefühl für die Geografie. Und das siehst du auch anhand der Kleidung. Das siehst du anhand, wer kommt von wo und wo hat wer seinen Ursprung und hat sich dann aber in King's Landing auch sein Zuhause gemacht. Wenn du bei Rings of Power die Hobbits hast, ja, also die heißt nicht Hobbits, die heißt naja Harfoots, ja, aber es sind doch die Hobbits, die quasi in so einem abgeschotteten Auenland leben. Und die sind ja sogar so, wir lassen keinen rein und wir sind hier in unserer kleinen Hütte. Aber da gibt es mehr unterschiedliche ethnische Volksgruppen als in Los Angeles, Berlin und New York zusammen. Wie ergibt das Sinn? Wie ist es passiert, wenn ihr niemanden reinlasst? Also
mein Problem ist damit eher, ich als jemand, der ja auch Migrationshintergrund hat.
Ich auch.
Wo sind denn die Leute, ja stimmt, also wir beide, aber wo sind denn die Leute, die aus der Verbindung zwischen zwei komplett verschiedenen Ethnien entstanden sind? Also wo sind die, wie ich mich selber jetzt einfach mal bezeichne, Mischlinge? Das ist ja das, was ich bin ja auch in einem Dorf aufgewachsen, da fällt das auch auf. Meine Cousins und Cousinen sind auch dort aufgewachsen. Mir fällt ja auf, wie unterschiedlich Leute aussehen, wie sich auch alles vermischt im Genpool. Und das ist ja toll, diese Vielfalt. Aber wenn diese Vielfalt nicht realistisch dargestellt wird, fällt es mir auf im Film, in der Serie, zum Beispiel Rings of Power, während das sowas wie Game of Thrones es halt besser macht.
Ja, yeah, voll, voll. Aber das ist genau das Ding. Du sagst, es fällt auf, weil es auf dem Dorf ist. Das Auenland ist ein fucking Dorf. Das ist halt und,
ich möchte jetzt noch eine Sache hinzufügen, weil du jetzt von Spielregeln geredet hast. Ich muss aber mit einem Mythos aufräumen. Hm. Es gibt den Mythos, dass der Film deswegen so divers besetzt sei, nicht weil Nolan das so will, sondern weil er das machen muss, um bei den
wegen
Oscars
den Academy-Regeln,
wegen Academy-Regeln. Ja. Und das ist halt ein Mythos, mit dem ich hier an der Stelle aufräumen muss, weil die Academy-Regeln sind ja unfassbar lasch in Wirklichkeit. Die sind gar nicht so streng, wie man glauben würde. Die Academy-Regel, ich kriege sie nicht genau auf die Kette, aber ich glaube, es gibt 5 verschiedene Punktcluster, also verschiedene Dinge, die in einem Punkt zusammengefasst sind. Ich glaube, es sind 5 oder so, und 3 muss man erfüllen.
Mhm.
Und das macht praktisch jeder Hollywood-Film. Selbst wenn du ihn komplett weiß und komplett männlich besetzen würdest, würdest du mindestens 3 dieser 5 Punkte trotzdem erfüllen. Ein gutes Beispiel dafür ist Oppenheimer. Der Film davor, den Nolan gemacht hat, wie divers ist denn dieser Film gecastet? Also Emily Blunt hat als Frau eine größere Rolle und ich glaube, das war's. Und trotzdem wurde der Film für sehr viele Oscars berücksichtigt. Also diese wie sagt man im Englischen, diese DEI-Policy, die trifft auf Hollywood gar nicht so sehr zu, wie man immer tut, von außen betrachtet, weil die Regeln in Wirklichkeit super lasch sind.
Ja, obwohl ich finde ja immer noch, dass DEI, Diversity, Equality und Inclusion heißen sollte und nicht Equity. Bei dem Wort Equity, da bin ich immer so ein bisschen iuiuiui. So, weil es sollte.
Kurz erklär mir das bitte, warum?
Equality sind Chancen sind Chancengleichheit.
Ja.
Ja. Equity ist Ergebnisgleichheit. Das finde ich, da bin ich kein Fan von.
Ja, ich sehe, was du meinst. Würde ich sogar mitgehen jetzt.
Also, und es war so lustig. Bei Bill Maher war ja mal Bernie Sanders selber ein selbstbeschriebener Sozialist. Also es ist keiner, den ich so nenne. Und den wurde einfach mal gefragt, warum nicht einfach Equality? Und ihr sagt immer Equity. Stille. Und er konnte den Unterschied dieser beiden Begriffe nicht erklären. Was uns auch wieder dazu führt, Leute schmeißen mit Begriffen um sich, die sie nicht kennen, und uns zum Urproblem hier zurückbringt. Aber ja, guck mal, ich find's halt auch krass. Nolan hat ja auch einen Shitstorm für Oppenheimer gekriegt, darf man auch nicht vergessen. Nur von der anderen Seite. Also
ja,
Nolan,
stimmt.
Also ich fühle mit Nolan mit, weil ich habe auch von beiden Seiten schon Shitstorm gekriegt. Nolan wird konsequent Sexismus vorgeworfen, was ich übertrieben schlimm finde, weil das so ein hartes Wort ist. Sexismus, kommt ja eigentlich klar. Was hat denn der Frauenfeindliches gemacht? Wirklich? Und dann, ja, aber wir haben die Dialogszene rausgenommen, haben Dialoganteil gezählt und sind zur Konklusion gekommen, bla bla bla. Ja, dass ihr zu viel Zeit habt in eurem Leben. Das ist meine.
Ich will das als Stellvertreter gar nicht so sehr ausfechten. Ich will euch einfach nur mal in Erinnerung rufen, wie sehr sich Schauspielerinnen, und das sieht man jetzt auch gerade wieder in den ganzen Interviews, sich darum prügeln, in einem neuen Film mitspielen zu dürfen. Also sind das jetzt alles Sexistinnen? Habe ich irgendwas übersehen? Also das ist ganz komisch, diese Diskussion.
Aber guck mal, er wurde erst als Hardcore-Sexist, worauf ich hinaus will, ist, er wurde erst als Hardcore-Sexist dämonisiert und als, Zitat, Autist mit keinem Gefühl für menschliche Emotionen. Ich so, hey, Mr. Progressiv, benutzt du gerade Autist als Beleidigung? So, ja, ist das inklusiv von dir? Und jetzt macht er einen Film mit einem diversen Cast und jetzt kommt die andere Seite, die ihn immer in Schutz nimmt und prügelt auf ihn ein. Und das ist so, man, fuck you. Weil vielleicht macht dieser Mann einfach Filme. Okay, vielleicht hat keiner von euch beiden recht. Ich denke da immer an eine meiner Lieblings-South Park-Episoden und damit würde ich diese Debatte gerne ad acta bringen. Und zwar, kennst du die South Park-Episode? Ist meine Lieblings-South Park-Episode, by the way. Weil ich finde es so toll. Du denkst, es geht um die Message oder du denkst, es geht um die Message und der Film zieht dir den Stecker raus, wortwörtlich, und sagt, es ist wie.
Wir hatten mal ein South Park-Ranking, da hast du das, glaube ich, als Nummer 1 gewählt. Was war das nochmal?
Best Friends Forever ist eine Folge, in der Kenny abhängig wird, PSP zu spielen, also PlayStation Portable, ne? Und er wird überfahren versehentlich, weil er nicht drauf achtet, weil er nur auf die PlayStation guckt und landet im Himmel, wo er einen Kampf, weil er ist der neue Keanu Reeves, gegen die Armeen des Teufels spielen muss mit einer goldenen PSP, ja? Okay. Das Ding ist, er liegt jetzt im Koma und wird nur noch von Maschinen wachgehalten. Cartman sagt, das ist kein Zustand für einen Menschen, das ist unmenschlich, man muss die Maschinen abschalten. Aber er sagt es natürlich aus eigennützigen Gründen, er will die PSP haben, die ihm zusteht, wenn Kenny stirbt. Und Kyle und Stan sagen, nein, das ist unser Freund, wer sind wir, um ihm das Leben zu nehmen? Ja, und das ist diese Debatte, die sehr krass geführt wurde, weil da war zu dem Zeit in Amerika ein sehr prominenter Case mit einer Frau, die sogar dokumentiert wurde im Wachkoma, und ziehen wir den Stecker, ziehen wir ihn nicht. Weißt du, das war eine sehr dramatische, traurige, emotionale Geschichte, auch Thema Sterbehilfe, Thema, wann ist ein menschliches Leben es wert, beendet zu werden, was halt auch eine sehr gruselige und spannende Frage ist. Okay, aber das Problem in der South Park-Folge ist, niemand findet Kennys Testament. Und man findet am Ende das Testament, die letzte Seite. Weil er hat tatsächlich einen Paragraph für den Fall der Fälle, dass ich mal nur von Maschinen irgendwie am Leben gehalten werde. Und was ist die Logik? Und da freuen sich beide Seiten schon, jetzt kommt's. Und dann, for the love of God, zeig mich in diesem Zustand nicht in der Öffentlichkeit.
Okay. Ich habe noch zwei abschließende Dinge und dann würde ich wirklich die Diskussion an der Stelle darüber beenden wollen. Aber zwei Anekdoten, die mir gerade einfallen. Das eine ist, einer meiner Lieblingsgags über Christopher Nolan, wenn ich seine Drehbücher kritisiert habe oder mich einfach nur drüber lustig mache, war immer, der muss ja seine Frau hassen. So oft wie die Ehefrau sich als das böse Glied rausstellt oder sie sowieso umgebracht wird. Also ob sie Ehefrau ist oder die oder das Love Interest, die müssen immer alle sterben irgendwann. Und der muss ja wirklich einen tief vergrabenen Zorn auf seine Ehefrau haben. Weil so kann man es aus Gag natürlich lesen. Darauf angesprochen hat Christopher Nolan so charmanterweise gesagt, er liebt seine Frau so sehr, für ihn ist es in seiner Vorstellung als Writer das Schlimmste, was ihm passieren kann. Und weil das der tiefste Fall ist, ist das so oft in seinen Drehbüchern, nur so kann er sich das erklären. Und das finde ich so charmant auch deswegen, weil Emma Thomas, seine Ehefrau, seine Producerin ist. Ich glaube, seit Memento. Die zwei sind zusammen, seit sie 19 sind. Haben 4 Kinder, glaube ich. Er redet ja selten über Privates. Aber den Christopher Nolan, den wir kennen, mit dem Erfolg auch, den gäbe es halt nicht ohne Emma Thomas, weil sie ist seine Producerin. Sie ist nicht seine Producerin, sondern sie ist eine der Top-Producerinnen in Hollywood. Die macht alles möglich, was er in seinem komischen Kopf da zusammenspinnt. Der Typ hat ja nicht mal ein Smartphone. Der schreibt auch keine E-Mails. Der ist überhaupt nicht lebensfähig ohne diese Frau. Und das ist halt ein unzertrennliches Paar, wenn es um diese Arbeit geht. Und das steckt halt da auch drin. Und das sehen wir gerade nicht. Übrigens auch einer der Gründe, warum seine Filme immer die Diversity-Qualifikation für den Oscar erreichen, weil so viele Frauen im Hintergrund mitarbeiten. Das ist das eine. Das andere ist, was wollte ich noch sagen? Irgendwas mit Inception. Ah ja, es hat gar nicht so sehr mit Inception zu tun, aber Nolan wird ja oft wegen dem Ende oder wegen der Bedeutung in seinen Filmen was gefragt. Also was hat es wirklich zu bedeuten? Also gerade bei Inception. Und er weigert sich da ja immer eine definitive Antwort zu geben. Bei Inception hat er berühmterweise mal irgendwas zitiert, was er irgendwo auf Reddit gelesen hat. Das fand er interessant als Deutung fürs Ende. Das hat er mal weitererzählt, aber nicht gesagt, dass es seine Deutung ist. Hat keine finale Antwort gegeben. Und das liegt daran, als er Memento gemacht hat, und der lief damals schon auf ersten Festivals, in den Q&A-Panels, wurde er ja auch zu dem Film ausgefragt von den Leuten, von den Anwesenden. Und er hat Antworten gegeben, also im Sinne von, der Film lässt es bewusst offen, aber ich denke das, ich glaube das, ich sehe das so. Und danach hat ihn sein Bruder Jonathan Nolan, der ja der Autor der Kurzgeschichte war, auf der Memento basiert, hat ihn zur Seite genommen und gesagt, das darfst du niemals tun. Wenn du als Regisseur deine Deutung von allem erzählst, wird das die eine Wahrheit sein, über die jeder redet. Aber wenn du willst, dass das Kunstobjekt unangetastet bleibt und offen für Interpretation, darfst du niemals deine eigene erzählen. Und an diesen Grundsatz hält sich Nolan seit 20 Jahren. Und deswegen ist es auch so leicht, gewisse Angriffspunkte zu finden in seinen Werken, je nachdem, woher man kommt und was man unbedingt sehen will.
Deswegen verrät ja auch Tarantino bis heute nicht, was im Koffer drin ist. Bei Pulp Fiction. Ja. Er sagt auch, mich interessiert es nicht, was ich denke. Mich interessiert, was ihr denkt. Und ihr kommt immer nur und fragt, was ich denke. So. Und das ist, weißt du, und das ist Kunst. Aber das ist auch sowas, darüber reden wir ja auch häufiger, weißt du. Warum mag ich, der hau drauf politische Botschaften in einem Film nicht mag, wenn sie zu plakativ sind, den Film Sinners so extrem gerne? Weil Sinners hat so krass viel Subtext. Den kannst du auf so vielen unterschiedlichen Ebenen auseinanderpflücken. Und das ist gute Kunst. Es gibt nämlich auch Kunst, die irgendwann den Kunstfaktor verlieren, wenn sie zu politisch belastet ist. Gibt es. Weil Kunst sollte ja auch dir ein bisschen Interpretationsspielraum erlauben dürfen. Und wenn ich in eine Kunstgalerie gehe und mir Bilder angucke, dann lasse ich die auf mich wirken.
Lass es mich anders sagen. Also wenn die Kunst dir sagen muss, was die Kunst aussagt, ist es keine Kunst.
Ist keine Kunst mehr. Danke. Ja. Danke. Dann ist es ein Essay oder ein Thread. Und ja, so
witzigerweise das, was wir machen.
Aber so fühlen sich dann viele Filme an. Und ich, weißt du, Sinners hat so brillanten Subtext. Musste ich letztens wieder drüber nachdenken. Also, ich will jetzt auch nicht zu lange, aber nur ganz kurz. Nur ganz, ganz kurz. Ich schwör's ganz kurz. 2 Minuten, ich schwör's. Da ist ein weißer Blutsauger, der zum Start einer schwarzen Juke-Joint-Party den quasi die Kultur nehmen möchte. So könnte man das deuten, ja. Und es wäre sehr plakativ, also noch offensichtlicher geht's ja nicht. Aber du erfährst in Zeitinfos, das ist nicht irgendein Typ, das ist ein Ire. Und das ist ein Ire, der Genozidversuchen entkommen ist. Packt es sich den ganzen Film in einen anderen Kontext? Bietet er nicht ihnen gerade die Chance, ey, meine Art zu leben sieht sowas nicht mehr, ich bin darüber hinaus, komm mit mir in die Hölle und lebe mit mir so. Und das zeigt, dass der Weg der Sünde auch eine Form der Emanzipation sein kann, aber ist sie es wert? Ist dieser Weg es wert? Und das sind diese Fragen, die der Film stellt, die sind so clever.
Das klingt wirklich sehr clever, ich muss sie aber noch sehen. Aber
ja, okay.
Vielleicht hast du mich gerade überzeugt, weil ich wusste das mit dem Kulturkampf schon in dem Film, aber was du gerade dazu gesagt hast über Sünde, ist gerade
öffnet eine neue Perspektive. Der Film heißt Sinners und die Original Sin.
Und nicht Blood and Sinners, wichtigerweise.
Das hier, Original Sin steht ja für 2 Sachen. Es gibt die Original Sin in unserer Menschheitsgeschichte, und zwar den Apfel zu essen, der Weisheit. Dann siehst du klarer. Könntest du auch sagen, du siehst klarer, wenn du das Blut eines Vampires trinkst, weil, ja. Oder die Original Sin ist der Begriff für Sklaverei in Amerika. Also, und das Ganze in einem religiös geprägten Kontext, in dem Schwarze ihre Sexualität und Liebe frei leben wollen und auch nicht mehr nur dogmatisch der Kirche folgen wollen. Also, es ist so, Mega.
Lass mich eine letzte Überleitung schaffen, wo wir wieder bei den Filmfilmen reden. Weil, wenn wir über all diese historische Genauigkeit und so weiter reden, die Odyssee kommt aus einer Zeit, in der drei Männer auf der Bühne standen und alle Rollen gespielt haben. Alle, inklusive der Frauen, abwechselnd. Ist es das dann die originale Herangehensweise an die Odyssee? Weil so im Hinterkopf wurde es ja geschrieben. Ich würde es nochmal in den Raum werfen und jetzt ziehen wir endlich weiter. Ich habe mir noch aufgeschrieben, du hast drei Lieblingsszenen. Ich versuche gerade für mich noch drei Lieblingsszenen zu finden. Eine habe ich auf jeden Fall. Erzähl mir mal deine drei, mal gucken, ob es eine Überschneidung gibt.
Cerseis Auftritt.
Okay, der erste Auftritt?
Nein, Cersei komplett mit ihrer horrormäßigen Sequenz. Also wer nicht weiß, was Cersei aus den Männern von Odysseus macht, der hat die Odyssee noch nie gelesen, noch nie irgendeine Interpretation davon gesehen. Und da muss ich halt auch sagen, Leute, also tut mir leid, das Ding ist ein bisschen älter als dieser Film. Die Schweineszene, so, ich hab's mal gesagt.
Ja, aber die deutsche Szene ist ja, der deutsche Name ist ja Circe oder Bezirzen, daher kommt's
ja. Yeah.
So, könnt ihr euch den Rest auch denken. Krasse Szene übrigens. Boah, die hat mich aus den Socken gehauen. Ich nehme die auch. Auch eine meiner drei Lieblingsszenen.
Die ist drin. Die Höhle der Zyklopen. Die Höhle des Zyklopen komplett mit dem Rausrennen von dem Zyklopen und du siehst ihn noch in den Bäumen. Ja. Und jetzt wird's bei mir ein bisschen schwierig, weil auf Charakterebene würde ich auch wie du das Finale nehmen. Mhm. Ich nenne es jetzt einfach mal die
Welchen Richtung. Teil vom Finale?
Die
das ist ein langer, das ist ein Akt, der ganz okay, letzte Akt ist das Finale.
Okay.
Ohne zu spoilern. Ich glaube, wir müssen bei dem Film wirklich nicht spoilern.
Nein.
Aber was ist das Finale?
Fallschuss und sich zu erkennen geben.
Oh, sich zu erkennen geben. Siehst du, ich habe einen anderen Teil vom Finale, den ich nehmen würde.
Oder tatsächlich das poseidonische Monster auf hoher See, weil es so aus dem Nichts kam und mich auch sehr gekriegt hat. Also irgendwo dazwischen, ja.
Okay, das zeigt auch, wie wir unterschiedlich wir den Film annehmen, weil die eine Szene bin ich komplett bei dir, Circe. Die anderen zwei, die ich mir jetzt rausgesucht habe, der Dialog zwischen Robert Pattinson und Anne Hathaway hinter dem Webstuhl.
Ja,
ich finde den so fucking Game of stark Thrones von halt. Beiden. Ja, total Game of Thrones-Style, auch inhaltlich Game of Thrones-Style, aber inszenatorisch, wie es gefilmt ist, dass er so lange es geht, solange dieses IMAX-Material ihm noch eine Sekunde gibt, auf diesen Webstuhl draufhält. Ich finde das ja so geil, dass sie hinter diesem Webstuhl sitzt und du siehst ihr Gesicht nicht, während sie mit Robert Pattinson redet. Und das spiegelt ja wieder, wie sie am Anfang der Geschichte vor allem, ohne mit Tom Holland zu reden, also die Momente, wo sie mit Tom Holland oder Robert Pattinson redet, sind ja sehr oft Momente, wo du sie komplett siehst, Anne Hathaway. Aber für die Bevölkerung von Ithaca ist sie meistens hinter dieser Trennwand, die so leicht durchsichtig ist. Das heißt, du siehst sie nie ganz, wenn du einfach nur zu ihrem Volk gehörst. Und sie ist die Königin. Und das machen sie bei dem Webstuhl auch. Bis zu genau der Sekunde, als Robert Pattinson sie kurz davor hat, dass sie einwilligt in seinen Heiratsantrag. Und dann bist du auf der anderen Seite des Webstuhls und mit du als Zuschauer bist auf einmal auch so, ha, jetzt würde ich vielleicht auch diesem Angebot nachgeben und mich würde nicht wundern, wenn Penelope das auch macht. Und dann gibt es diesen Bruch wieder im Dialog, dass er sie wieder verkrault und die Kamera springt wieder hinter den Webstuhl. Und du siehst sie wieder nur distanziert. Da habe ich gedacht, okay, das ist Regie-Masterclass, wie du das gerade gemacht hast. Und du holst gerade auch das Beste aus den Performances von beiden raus. Weil dann, auch nur dann, Anne Hathaways Gesicht im Close-up in so einer IMAX-Kamera zu zeigen, hat doch mal eine ganz andere Wirkung. Es gibt ja diesen Spruch über Sergio Leone-Filme, Gesichter wie Landschaften. In diesem Film, durch diese großen Aufnahmen der Gesichter, hast du das die ganze Zeit, dass es wie Landschaften sind, in denen du dich verlieren kannst. Und das holt so viel aus der Performance von Anne Hathaway raus. Ich glaube, für mich ist es mittlerweile meine Lieblingsperformance von Anne Hathaway in irgendeinem Film. Aber ich müsste noch mehr Anne Hathaway-Filme sehen, um das wirklich beurteilen zu können. Das ist meine zweite Szene. Und meine dritte Szene ist auch das Finale. Aber es ist der Dialog zwischen Matt Damon und Anne Hathaway.
Ja.
Mit den Flashbacks und mit Zendaya, die neben ihnen sitzt. Und dabei belasse ich es jetzt.
Ja.
Aber das hat mich so aus den Socken gehauen, wie da die Zeitebenen aufeinandertreffen, wie dir die wahre Bedeutung von manchen Figuren jetzt klar wird und wie das gespielt ist. Dieser emotionale Höhepunkt, Kamerahöhepunkt, soundtechnischer Höhepunkt, geschriebener Höhepunkt, das ist einfach absolut 10 von 10 für mich. Und da hat Nolan gezeigt, was er kann in der Spitze. Egal, was man sonst an dem Film zu bekritteln hat. Wer das verpassen will, dem kann ich halt auch nicht helfen. Dann hast du halt Pech gehabt. Dann entgeht dir echte Kunst.
Ja, also das fand ich halt auch super. Weil über manche Casting-Entscheidungen lässt sich streiten. Zendayas Casting hat Purpose. Und wirklich, und ist klasse. Zendayas Casting, dachte ich mir auch so, wieso sie? Mhm. Aber guck den Film, das ergibt Sinn. Das ergibt wirklich Sinn. Es gibt einen Mythos, mit dem wir eigentlich
auch. Darf ich noch was ganz kurz noch dazu was sagen? Sorry, dass ich reingrätsche.
Klar.
Ich finde das auch so witzig, weil Zendaya nicht die allererste Wahl war. Zuerst das Drehbuch, das kam jetzt in den ganzen Interviews raus. Tom Holland hat das Drehbuch zuerst gekriegt. Und weil das eine Drehüberschneidung war mit Spider-Man, hat er überlegt, es abzulehnen. Und Zendaya hat ihn überredet, nee, du gehst da jetzt hin ins Casting, sonst verlasse ich dich, so nach dem Motto. Weil für sie war es immer der größte Traum, in einem Christopher Nolan-Film mitspielen zu dürfen. Und jetzt kriegt er das Angebot und überlegt, es abzulehnen wegen Spider-Man. Und dann war er auf dem Casting. Und er hat das Drehbuch halt vorher gelesen, natürlich. Und sie saß daneben, natürlich, obwohl sie es nicht darf. Also man darf ja dieses Drehbuch dann auch niemand anderem zeigen, solange du es in der Hand hältst. Und sie hat aber trotzdem, sie hat offen erzählt in Interviews, sie saß die ganze Zeit daneben, hat alles gelesen und war so begeistert. Und dann kam Tom Holland zurück und hat gemeint, er macht es, aber liest du das Drehbuch jetzt noch mal, aber mit dem Hinterkopf, dass Athena, dass du Athena bist. Und das hat natürlich auch noch mal alles verändert und sie war dann Teil des Casts. Und angeblich war sie die einzige während dem Dreh, die von Christopher Nolan immer, wenn sie, und nicht immer, aber manchmal, wenn sie eine Szene abgedreht hat, dass sie das berühmte Perfect von ihm bekam und alle anderen nicht. Ich glaube, Anne Hathaway, das stimmt, Anne Hathaway hatte auch hier und da ein Perfect, aber sonst hatte niemand ein Perfect. Tom Holland war richtig neidisch und ich liebe diese kleinen Anekdoten drumherum und ich fand Tom Holland viel besser als du. Ich glaube, das war wirklich seine beste Performance. Hier habe ich ihm geglaubt, dass er ein Schauspieler ist.
Tom Holland fand ich wirklich mehr als unterwältigt. Ich war regelrecht enttäuscht von ihm, weil ich nur Tom Holland gesehen habe. Ich so, okay, da endet wohl doch dein Range als Schauspieler. Aber ich will über den Elefanten im Raum sprechen, denn es gab ein weiteres Gerücht da draußen, dass Elliot Page gecastet wurde als Achilles. Ja? Und das stimmt nicht. Das stimmt absolut nicht. Und deswegen auch all diese Vergleiche mit Brad Pitt aus Troja. Unfair. Unfair.
Es ist sogar deswegen unfair, weil seit Monaten bekannt war, dass Elliot Page nicht Achilles spielt. Und trotzdem wurde das immer wieder als die, wie so eine Trophäe in diese Diskussion geführt, als ultimatives Totschlagargument, warum alles kacke ist an dem Casting. Und das fand ich schon so albern damals, weil es schon lange bekannt war.
Es gibt eine Sache, an der ich mich aber sehr störe. Und zwar, ja. Elliot Page spielt einen Charakter namens Sinnott, der in der Odyssee nicht vorkommt, dieser Charakter. Und das ist ein Charakter, der wirklich nur zu Beginn des Trojanischen Kriegs vorkommt, aber selbst dort eine andere Rolle spielt.
Nee, doch. Der zu Ende des Trojanischen Kriegs.
Ja. Und zwar wird als Sklave quasi mitgenommen und Verkäufer dieses Pferdes, das heißt involviert in den Plot des Pferdes, was hier ja ganz, ganz anders dargestellt wird. Und das ist das, und ich glaube, deswegen ist auch dieses Gerücht entstanden mit Achilles. Ich glaube deswegen, und das ist auch die eine Sache, die mich gestört hat, denn ich habe mich in dem Film sehr auf Achilles gefreut. Denn wenn die Odyssee nach Hades geht, ja, erscheint Odysseus Achilles. Und in diesem Film erscheint ihm stattdessen Sinon. Und also etwas, was dem Charakter Achilles quasi seinen letzten Auftritt in der Mythologie gestattet, und zwar das Treffen zwischen den beiden im Hades, wurde umgeschrieben und Sinon gegeben. Und ich glaube, dass daraus ein Lauffeuer entstanden ist, und ich glaube, dass das auch die Geburtsstunde dieses Gerüchtes ist. Mich hat es ein wenig gestört, weil ich habe mich sehr darauf gefreut, wie sie Achilles darstellen. Erst recht ohne ein lebendiges Bild von Achilles vorher gesehen zu haben. Ich habe jedes Mal, als wir die Schlacht von Troja gesehen haben, geguckt, wo ist er, weißt du? Und er kommt einfach nicht vor. Und das fand ich schade.
Ich habe auch geguckt, aber ich muss sagen, im Nachhinein war es die bessere Entscheidung für den Film, weil er ja wirklich keine Rolle spielt, so wie es geschrieben ist. Sinon dagegen schon. Der gerade, also Nolan mag ja das am Anfang des Films, ich denke nur mal an Prestige, an die Hüte und so weiter. Er platziert immer Dinge, die dann später erst eine Rolle spielen. Und das ist bei Sinon und seiner Wahl, warum er mitkommen durfte und so weiter, eine riesige Rolle. Und für die Bedeutung des Films finde ich das sehr viel stärker. Man muss dazu sagen, das ist aber so ein inszenatorisches Ding dann auch. er distanziert sich extrem von der Ilias in diesem Film.
Ja,
zum Beispiel in Form, lass mich ausführen, zum Beispiel in der Form von Agamemnon, der ja diese Darth Vader-ähnliche Figur ist mit seiner dunklen Rüstung. Sein Gesicht zum Beispiel siehst du nie. Du siehst nie sein Gesicht, du siehst nur die Augen, vielleicht mal den Mund noch, wenn du genau hinschaust, und das war's. Es ist immer ein Helm oder du siehst ihn von hinten. So, und das ist so seine Art, inszenatorisch sich von der Ilias auch zu distanzieren, weil es geht hier nicht um die Ilias. Es geht um das trojanische Pferd, das nicht Teil der Ilias ist. So, und was aber, wenn du die Ilias verfilmst, also den trojanischen Krieg, dann ist es immer ein Teil davon, aber in Wirklichkeit ist es ein Teil von der Odyssee. Das nimmt er, das ist ihm wichtig, und all die Implikationen, die mit Troja und der Aussage des Films zu tun haben. Und darum ist es so wichtig, dass er all das andere, auch Achilles und seine Geschichte, komplett ausblendet. Ich glaube, das tut dem Film eher gut. Das ist mein Gefühl.
Halte ich 100% dagegen. Ich glaube, es wäre, der Film wäre noch ein Ticken besser gewesen, wenn die gleiche Geschichte erzählt worden wäre mit Achilles. Da wir uns eben Spoiler-Territorium befinden. Achilles lässt sein Leben in einer Schlacht von Troja, in einem Massaker, okay?
Wir sind nicht im Spoiler-Territorium. Das haben wir nicht gesagt, dass wir im Spoiler-Territorium sind. Wir haben gesagt, wir machen kein Spoiler-Territorium.
Ach so, okay.
Das habe ich gesagt.
Nein, aber ich meine in der Mythologie. In der Mythologie. Das ist, passiert ja nicht im Film. Das passiert ja nicht im Film.
Mach ruhig. Ich sag nur, Spoiler nicht den Film, weil ich finde die Aussage, was wir mit Sinon machen, so fucking gut. Das kannst du spoilern. Das kannst du spoilern. Das ist ein Spoiler.
Okay, gut. Okay, aber Achilles lässt sein Leben in der Schlacht von Troja. Durch die bekannte Achillesferse, ne? Okay, die Götter entwickeln einen Zorn auf Odysseus, auch aufgrund dem sehr unehrenvollen Krieg, der ja auch dazu geführt hat, dass jemand wie Achilles selbst sein Leben verloren hat, dass er daran teilgenommen hat. Wenn dieser Achilles ihm danach in Hades eine göttliche Figur, die wortwörtlich auf deren Seite war, das Leben gelassen hat, die Götter entzürnt hat und sagt, du bist moralisch verdorben, und das ist der Weg, der nach Hause führt, den wirst du wahrscheinlich nie erreichen. Und diese Figur ihm nochmal erscheint, auch selbst gestraft, dabei hatte sie die beste Absicht und wurde jetzt dazu verdammt, vom Olymp bis in den Hades geschickt zu werden. Und Odysseus berichtet vom großartigsten Krieger aller Zeiten, Achilles, voller Scham. Und diesmal ist es Sinnen. Sinnen ist kein großartiger Krieger.
Ja, aber weißt du, er sagt sogar die Worte in dem Film, aber er meint was anderes damit. Deswegen würde ich die zwei einfach nicht vergleichen. Weil Nolan macht ja seinen komplett eigenen Twist rein. Ja, das kann man nicht mögen. Ich mag das sogar sehr. Das ist halt der Unterschied. Da gehen wir halt komplett auseinander. Und wenn ihr wissen wollt, was wir damit meinen, dann schaut den Film gefälligst. Ja. Und wer den Film gesehen hat, weiß ganz genau, was wir meinen. Deswegen würde ich es also an der Stelle auch beenden. Und wir haben ja eh keine Zeit mehr. Wir haben jetzt eine halbe Odyssee draus gemacht, obwohl wir es diesmal ein bisschen ironischerweise ausgerechnet bei der Odyssee ein bisschen kürzer halten wollten.
Wir wollten um 12 beenden, es ist 7:07. Also wir sind okay.
Wir sind okay in der Zeit für unsere Verhältnisse. Normalerweise hätten wir jetzt noch eine Stunde Aufnahme. Aber wir haben schon so viel dazu gesagt, vielleicht auch ein bisschen zu viel, ehrlich gesagt, über alles drumherum, was blöderweise mit dem Film selber, mit dem Film, nichts zu tun hat. Wenn du wirklich, dieser Kulturkampf, der da draußen gefochten wird, ist nicht der Kulturkampf, den der Film ficht. Das ist so verrückt. Es ist so verrückt.
Und das Lustige ist, ich kann ja jetzt mal aus dem Nerd-Kultur-Nähkästchen plaudern. Ja? Normalerweise solche Filme, die auch selber als Film intendiert sind, Teil des Kulturkampfs zu sein, da sagen Marco und ich, nee, kein Bock. Widmen wir keiner Podcast-Episode oder ist euch schon mal aufgefallen, dass es die Episode zu Barbie da draußen nicht gibt? So. Wir haben ja dazu telefoniert und waren auch so, wollen wir wirklich? Nee, komm, fuck, kein Bock. Weil es wäre genau, das wäre 2 Stunden lang nur Kulturkampf. 2 Stunden lang, es wäre Nerd- und Kulturkampf. So, aber es wäre eine geile Überschrift gewesen für den Podcast, würde ich mal sagen, Nerd- und Kulturkampf. Aber hier.
Das heben wir uns auf. Diese Überschrift
kommt jetzt. Das heben wir uns auf.
Jetzt in die Tasche. Vielleicht brauchen
wir das. Aber dieser Film wurde aufgrund der kulturellen Lage, aufgrund der verhärteten Ränder. Ja, auch aufgrund von ein paar sehr unglücklichen und bescheuerten Interviews zu einem Frontrunner eines weiteren Eintrags im Kulturkampf. Aber da hat der Film an sich jetzt nicht zwingend Schuld dran. Der Film an sich ist wirklich ein mehr als sehenswerter Streifen. Und ein mehr als sehenswerter Streifen in einem Jahr von extrem viel vergessenswerten Quatsch. Und deswegen sage ich es ja auch in meinem Video. Wenn ihr euch stört an inakkuratem Casting, fair. Wenn ihr euch den Film entgehen lässt, entgeht euch wirklich was. Ich kann es wirklich nur sagen, es gibt auch jetzt genügend Leute, die gesagt haben, und dafür bin ich dankbar, die sagen, ey, ich wollte den nicht gucken, allein wegen der ganzen Kontroverse, hatte einfach schon keinen Bock mehr. Ich habe mir jetzt ein Ticket gekauft wegen dir. Und ich halte dich auch persönlich verantwortlich, ob mir der Film gefällt. Und ich war dann aber auch, come at me, bro, ich glaube, er wird dir gefallen, wenn dir Nolan gefällt. Ich muss nämlich dazu sagen, der Film ist durch und durch Nolan. Wenn du nichts mit Oppenheimer, Tenet, wenn du gar nichts mit Tenet, also wirklich überhaupt nichts, 0%, ja. Oppenheimer, Dunkirk und Interstellar, das sind so die Filme, die am meisten noch reingeworben worden sind. Wenn das alles für dich 0 von 10 Filmen sind, dann ist das auch ein 0 von 10 Film für dich. Aber wenn du sagst, boah, die Filme, die du gerade dieser Nolan, das ist mein Nolan, den finde ich, das ist dein Film.
Bin ja auch bei meinem Video rausgegangen, mich interessiert nur nicht mal so sehr, wie die Leute ihn jetzt finden werden, weil ich glaube, ist das ein Film für die Ewigkeit, ist das ein Film für in 3 Jahren, ist das ein Film für in 30 Jahren, ich glaube, das würde mich am meisten interessieren. Nicht der Kulturkampf, den wir jetzt reindichten, sondern wie die Kultur in 30 Jahren darüber denkt. Über diesen
Ich Film. Glaube, er wird Oppenheimer wird übertreffen in der Popularität, weil ich sage es ganz ehrlich, Oppenheimer, ich fand den unfassbar stark, der war in meiner Top 10, alles zu Recht. Ich habe nicht das Bedürfnis, ihn in nächster Zeit nochmal zu gucken, weil er ist anstrengend. Ich finde den Film wirklich anstrengend zu gucken. Und das sage ich als jemand, der den Film fantastisch findet und einen großen Beitrag dazu geleistet hat, wie man autobiografische Filme mit so einer extrem komplexen Thematik gut behandeln kann. Aber Odyssey, ich habe nichts dagegen bei deinem Screening jetzt dabei. Ist im Gegenteil, ich bin von am Start. Wenn es Oppenheimer gewesen wäre, hätte ich gesagt, oh, an dem Tag habe ich eventuell einen wichtigen internationalen Geschäftstermin.
Oppenheimer habe ich, glaube ich, 3-mal im Kino gesehen.
Ich habe ihn zweimal
gesehen. Nee, 2-mal im Kino und 1-mal zu Hause. Und ich würde den öfter sehen.
Ich habe ihn 2-mal gesehen, aber beim dritten Mal wird es schon schwer, finde ich.
Ja, ich weiß, bei mir sind die 2 zu nah aneinander und Oppenheimer ist einer meiner Lieblings-Nolan-Filme geworden über diese 3-mal-Sichtungen. Tatsächlich.
Verstehe ich.
Der ist extremer als alle Nolan-Filme.
Bei mir ist es der eine, den Leute wirklich hate it or love it. Welchen ich wirklich liebe, ist es Dunkirk. Ich liebe Dunkirk. Und so viele hassen Dunkirk. Ich finde, das ist ein Meisterwerk. Also ein absolutes Meisterwerk.
Aber den habe ich auch nur einmal gesehen, tatsächlich. Ich habe noch kein zweites Mal gesehen. Auch ein Stressfilm ohne Ende. Liegt ja natürlich auch in der Musik, ne? Aber ist ein anderes Thema.
4-mal war ich im Kino.
Ja, aber das musste ich auch zu Tode stressen. Also Dunkirk ist ja wirklich.
Ja, aber das ist so, weißt du, ich probiere wirklich seit diesem Kinoerlebnis einen Film zu finden, mit dem ich den vergleichen kann, kann ich nicht. Weil er geht gegen alles, was Dramaturgie aussagt. Es ist ein Film, der nur sagt, wie ist die Situation? Es ist ein Situationsfilm. Kein Charakterfilm, nicht mal ein Storyfilm. Es ist ein Situationsfilm. Und ja.
Wo man noch ein bisschen Nolan-Liebe teilen, also jetzt wirklich langsam zum Abschluss.
Ja.
Ich wurde gefragt von der Justine, die Kinobetreiberin vom Astor Film Lounge Mari, weil sie gesehen hat unter meinem Gewinnspiel zu den Freikarten, dass einer der meistgenannten Nolan-Filme, also Lieblingsfilme der Leute, ich habe gesagt, nennt mal euren Lieblings-Nolan-Film ohne The Dark Knight. Einer der meistgenannten Filme war The Prestige.
Mm.
Und wir haben laut überlegt, wir haben es noch nicht festgenagelt, schreibt uns gerne eure Meinung in die Spotify-Kommentare. Wir haben überlegt, The Prestige im Kino zu zeigen.
Fantastisch, dafür würde ich anreisen. Da hätte ich
richtig Bock drauf.
Dafür würde ich anreisen. Das ist mein
Lieblings-Nolan-Film.
Wenn ich bei dir auf der Couch pennen darf. Jetzt hast du aber was
gesagt. Natürlich darfst du bei mir auf der Couch pennen. Wir haben darüber nachgedacht, es könnte sich auch deswegen fast schon erübrigen, weil The Prestige nächstes Jahr 20-jähriges Jubiläum feiert. Und Ja, das ist auch entstanden zwischen Batman
Fuck
Begins
sind wir
und
alt.
Dark Knight. Ja. Ja,
Fuck, sind wir alt.
Na, auf jeden Fall hat er jetzt Jubiläum und kommt noch mal in die Kinos, auch in die deutschen Kinos, glaube ich. Ich glaube, ich habe die deutsche Pressemitteilung dazu gelesen. Es kann aber sein, dass wir ihn vorher zeigen. Wir reden noch mal, wir zwei dann. Du bist ja demnächst in München und dann reden wir noch mal. Und wir reden noch mal mit Justine. Weil wenn du kommst, machen wir das auf jeden Fall.
Also
dann würde ich sagen, dann machen wir das.
Aber dann würde ich das echt ins nächste Jahr schieben zum Jubiläum. Macht doch viel mehr Sinn.
Aber dann läuft er eh überall. Aber das Ding ist halt, das Witzige ist ja, ihn vorher zu haben, bevor alle anderen ihn im Kino zeigen. Das fände ich schon auch irgendwie
Aber dann eine Woche, bevor ihn alle anderen zeigen.
Kannst vielleicht. So, naja, es kann sein, dass da dann eine Sperre auf dem Film liegt übrigens. Das kann man nämlich auch machen. Filmverleiher können eine Sperre drauflegen.
Ich habe einfach gerade einen sehr engen Zeitplan mit vielen Sachen, aber an sich hätte ich mega Bock. Mega Bock.
Fun Fact, Gladiator 1 hatte eine Sperre fürs Kino, als Gladiator 2 ins Kino kam. Die wollten nicht, dass irgendjemand Gladiator 1 im Kino zeigt und versehentlich die Leute denken, hey, der ist ja viel cooler als der zweite. aber ja, da gab's auch eine Sperre. Gut, lass uns damit enden. Wir reden nächste Woche. Dazwischen gibt's natürlich einen House of the Dragon Podcast, da bist du leider nicht dabei. Aber danach gibt's ein Potpourri und da reden wir unter anderem über Vaiana, über Minions und Monsters mit ein bisschen Verspätung. Und ich habe eine Netflix-Serie mitgebracht, die wahrscheinlich eh die meisten von euch gesehen haben. Ich hatte die nur nicht auf dem Schirm, obwohl sie seit 30 Wochen oder so auf Platz in den Top 10 bei Netflix ist, nämlich Unfamiliar.
Okay.
Das ist die Agentenserie aus Berlin. Da würde ich gerne noch mal drüber reden. Und das sind die Sachen, die auf jeden Fall vorkommen werden. Es kommt aber noch ein paar andere Sachen auf unseren Watchlisten, die es wahrscheinlich ins Potpourri schaffen. Ich will sie nur noch nicht ankündigen. So, schreibt uns eure Meinung zu dem Film und bitte nicht zu sehr, also bitte, wenn ihr irgendwas Rassistisches zu sagen habt, erspart mir die Mühe, es moderieren zu müssen.
Es recht ohne Witz, bevor ihr kommentiert, hört mal den Podcast. Ich glaube, wir haben wirklich alles adressiert, was adressiert werden kann.
Das so. Würde helfen, das machen viele nicht.
Es würde so krass helfen, weil ihr habt gar nicht über das geredet. Ihr wart nicht nuanciert genug. Ihr seid nicht wir sind auf alles eingegangen. Wir sind wirklich auf alles eingegangen. Das heißt, bevor jetzt Mistgabeln gezogen werden, und ich gucke eh immer beide Seiten an, bevor Mistgabeln gezogen werden, ich glaube, es ist mir gelungen, die Extrem von euch beiden sehr zu beleidigen mit diesem Podcast. Aber es ist mir auch sehr gelungen, die Hand auszustrecken und in einen tatsächlichen Dialog zu treten mit allen Vernünftigen von euch da draußen.
Man muss jetzt aber dazu sagen, du richtest den Appell gerade an die Leute, die ihn offensichtlich bis zum Ende gehört haben, wenn sie deinen Kommentar jetzt hören.
Ups. Ja, dann.
Das ist
mir Kern scheiße.
Vor die Säue. Man kann ja nichts dagegen tun. Wenn jemand unbedingt nach einer Minute kommentieren möchte, ich bin kein Nazi, aber dann ist es halt so, dann ist es schon passiert.
Schon mal
runtergefallen. Ich hab einen Ausspruch, vielleicht auch ein bisschen passend dazu, aus der Odyssee rausgesucht, den wir jetzt einfach als Schlusswort nehmen.
Go.
Möchtest du den vorlesen oder soll ich mal versuchen, mein theatralisches rauszulassen? Ihr könnt überlegen, was es bedeutet.
Wie du willst.
Warum ich sage, dass es zum Podcast passt. Ich probier's mal.
Okay.
Ich habe es noch nie laut ausgesprochen, deswegen kann es sein, dass es jetzt auch schwierig wird. Und es stiftete den Bund für die Zukunft Pallas Athene, die Tochter des ägeshaltenden Zeus, indem sie dem Herolde-Mentor glich an Gestalt und an Stimme.